Das war mal ein aufregendes Wochenende. Die Bestzeit-Crew komplett versammelt an einem Ort. Wann hat man das schon mal? Tja, im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. In diesem Fall mit uns zusammen in Rot waren so viele Menschen. Es war ein Fest. Ja, Philipp, jetzt müssen wir nur noch ein bisschen schwimmen lernen, ne? Ich habe so viele Menschen mit Panik gesehen an diesem Wochenende, weil es ja zu warm war im Wasser und man keine Neo tragen durfte. Das wäre so deins, ne? Sich so auf Neo einstellen, bisschen Luftmatratzen schwimmen und dann, nee, Edgebatch doch nicht.
Ich möchte mir zumindest einreden, dass mir Neo helfen würde. Ich weiß gar nicht, ob das der Fall
das,
wäre.
Das haben sich ja alle vorher auch eingeredet, dass sie nur mit Neo schwimmen können soweit.
Ja, das ist, glaube ich, schon ein Schocker. Erstmalig in der Geschichte der Challenge Rot, dass das Wasser zu warm war, hatten wir letzte Woche ja schon mal beleuchtet, ist am Ende natürlich dann auch so eingetreten. Für diejenigen, die gut schwimmen konnten, war es, glaube ich, natürlich fast ein Segen, weil die natürlich dann ihre Stärken noch ein bisschen krasser ausspielen konnten. Für alle anderen war es ein bisschen ein Schocker. Ich glaube, wir kennen ja auch ein paar Leute, die da gerne noch auf den Neo zurückgegriffen hätten, aber ist dann am Ende natürlich etwas unerfreulich. Ich habe übrigens gesehen, einer von vielen Startern am Wochenende natürlich war ja auch Rick Zabel, er wollte ja seinen ersten Langdistanz-Triathlon machen. Ich glaube, das haben ja auch einige, die ihm vielleicht folgen, im Vorfeld mitbekommen. Er hat eine etwas schwerwiegendere Verletzung gehabt, die ihn am Laufen gehindert hat. Insofern hat er sich dann nur die ersten zwei Disziplinen vollgegeben. Aber der hat sich auch, der hat das mit Humor genommen. Er hat gesagt, wenn man langsamer schwimmt, kann man mehr Leute auf dem Rad überholen. Und hat das brustschwimmend sozusagen die 3,8 Kilometer zurückgelegt.
Also weißt du was? Das würde ich nicht schaffen. Da würden mir die Arme platzen. Ja, vom Brustschwimmen. Also erst einmal Chapeau, dass er das überhaupt gemacht hat.
Ja.
Aber er ist dann natürlich auch vollkommen krank Rad gefahren. Ja, also, ja. Das war schon crazy. Irgendwas um die 4:10, also brutal schnell. Was übrigens gar nicht so einfach ist, kommen wir gleich noch im Gespräch mit Jonas Schwimburg dazu. Weil das Überholen hört sich natürlich erstmal geil an. Ja, fliegst die ganze Zeit an Leuten vorbei, aber ist nicht ganz ungefährlich tatsächlich. Hat so ein paar Tücken. Aber Rot so als Festival hatte natürlich was, hatte natürlich auch mit der Performance von Jonas und den anderen Deutschen zu tun. Jan Stratmann stand auf dem Podium, ist ja hier in der Nähe bei mir zu Hause. Freddy Funk, erste Langdistanz, so ein bisschen Homecoming, ja, weil seine Family ja auch so Triathlon geprägt. Und er hat einen ganz geilen Post gemacht, der war sehr, sehr sweet, hat dann eine kleine Reminiszenz an sein 5-jähriges Ich geschrieben am Tag vor dem Rennen. Das müsst ihr euch mal angucken. Das ist ein bisschen sentimental, aber das ist sehr sweet. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen und er hat ein tolles Rennen gemacht. Also von daher, das war schon ein Monster-Ding. Ich muss sagen, ich habe schlecht geschlafen, zumindest am Tag vor dem Rennen. Also erstmal im Zelt schlafen bin ich jetzt nicht mehr so gewohnt. Ja, du bist ja so ein Camper, der jedes Wochenende gerne im Zelt schläft.
dafür bin ich bekannt.
Ja, absolut. Wo ist hier das 5-Sterne-Hotel? Gibt's nicht. Ja, dann kann ich hier leider nicht übernachten. Jedenfalls war ich da auf dem Campingplatz. Das hat schon so einen Festivalcharakter. Ja, also das, finde ich, zeichnet Rot nochmal besonders aus. Das ist halt wirklich so dieses Klassentreffen, aber so mit allen, ja, mit Family, Friends und Athletinnen, Athleten. Also wirklich einmal alle. Und da auf diesem, es war letztlich ja nur eine Wiese, ja. Das war schon sehr ähnlich wie bei Festivals auch. Und sehr ähnlich war das natürlich auch, weil es halt ein bisschen unruhig war. Jetzt nicht, dass da irgendwie Party gemacht wurde. Da haben sich die Leute schon dran gehalten, dass sie das nicht gemacht haben. Aber sagen wir mal so, im Nachbarzelt wurde relativ lange gesprochen. Ja, ein Pärchen irgendwie haben sich noch unterhalten die ganze Zeit. Jetzt auch nicht laut und so, alles in Ordnung. Dann war ich sehr früh wach und musste mein Zelt noch abbauen. Habe ich auch gemacht. Und die Musik lief schon. Aber jetzt nicht meine Musik, ja, weil dann wären alle wach gewesen, sondern die Musik von der Wechselzone. Und zwar, Leute, ab 4:20 Uhr morgens. Warum, in Gottes Namen, lieber DJ, hast du um 4:20 Uhr schon die laute Beschallung angemacht? Das ist doch wirklich nicht notwendig. Die Wechselzone öffnete um 5. Das sind 40 Minuten mehr Schlaf. Jede Minute Schlaf ist wertvoll. So, und was passierte? Die junge Frau aus dem Nachbarzelt streckte den Kopf schlechtest gelaunt aus ihrem Zelt raus, ja, weil dann auch noch irgendein Wecker anging und rappelte, und zwar länger, weil offensichtlich da jemand noch sehr tief schlief, ja. Raunst mich an, ist das ihr Wecker? Ich so, nein, das ist nicht mein Wecker. Und die Musik? Die Musik ist von der Wechselzone. Kopf wieder reingesteckt, Reißverschluss wieder runter. Liebe Nachbarin, ja, Wiesbadener Kennzeichen, ich habe es mir gemerkt. Bitte ein bisschen freundlich. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich habe das weder meinen Wecker laufen gelassen, noch habe ich da die esoterische Musik um 4.23 Uhr abgespielt. Ja? Leave me alone, ey.
Ja, das ist nett. Das ist nett.
Ja, das ist nicht nett. Ne? Hör mal, an dieser Stelle machen wir unseren Werbeblock. Ja, einmal kompakt und dann steigen wir ein mit einem ganz coolen Gespräch mit Jonas Schomburg, der Wort gehalten hat und uns heute die Ehre gibt. Und auch wenn er noch ein bisschen verschlafen wirkte, mit sehr freshen Gedanken aus diesem Wochenende rausgekommen ist. Ja, und da sind wir natürlich bei Schlafen angelangt. Ja, also Zeltschlafen hat schon was Spezielles. Ja, allein ja auch die Thermodynamik in so einem Zelt, aufgeheizt am Tag. Ja, dann nachts irgendwann doch zu kühl. Ja, dass du denkst, ah ja, ist jetzt doch ein bisschen kalt, vielleicht mal das Zelt zumachen. Da haben wir natürlich mit unserem Partner 8Sleep eine ganz andere Verhandlungsbasis. Ja, wirklich so schlafen, wie dein Körper es verlangt, in der Temperaturzone, so angenehm unterwegs sein, dass die Tiefschlaf- und die Regenerationsphasen wirklich auch eingehalten werden. Also wirklich ein Gamechanger, was Schlafen, Schlafkomfort, Durchschlafen, Regeneration angeht. Und das Beste, meine Lieferung ist auf dem Weg. Ich habe eben die Nachricht bekommen, ja, Shipping Information. Yes, freue mich.
Ja, also der Pod 5 von 8Sleep, das ist quasi die neueste Version des Produkts. Wir haben das letztes Jahr schon ja auch mal hier im Podcast beworben. Damals gab es noch den Pod 3, also die Weiterentwicklung, die findet stetig statt. Und für diejenigen, die nicht wissen, was das ist quasi ein smarter Matratzenüberzug, der thermoregulierend funktioniert, kann Temperaturen zwischen 12 und 43 Grad abdecken, also eine ziemlich krasse Range. Es kann sogar erkennen, ob jemand schnarcht anhand der Vibrationen sozusagen und dann dafür sorgen, dass das reduziert wird. Es findet Schlaftracking statt und aufgrund dieses Schlaftrackings gibt es auch einen Autopiloten, also mit AI im Hintergrund, der lernt, was sind die besten natürlich Temperaturen und Schlafphasen für euch, um das dementsprechend anzupassen. Und ja, das Ganze ist nicht ganz preiswert, aber ich glaube, in Sachen Schlafqualität, Lebensqualität, Regeneration, hast du schon gesagt, Ralf, natürlich ein sehr, sehr gutes Investment für diejenigen, die vielleicht ja auch von euch schlafgeplagt sind oder sagen, hey, ich könnte da auf jeden Fall noch was besser machen. Und wir haben die Möglichkeit, mit unserem Code BESTZEIT euch 350 Euro Rabatt mitzugeben. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist auf 8sleep.com/bestzeit gehen. Da findet ihr alle Infos zu den Produkten. Und wie gesagt, für 350 Euro Rabatt auf den neuen Pod 5 Ultra, die bekommt ihr mit dem Code BESTZEIT.
Ja, und dann haben wir ja beide vor dem ESN-Stand auf der Messe, auf der fantastischen Messe in Rot gestanden. Ja, und da sieht man halt da, ESN will zusammen mit euch, mit uns in die Ausdauerszene richtig investieren und da wirklich Fuß fassen, kommen ja eigentlich aus einer Szene, wo Eiweiß eine viel größere Rolle spielt, aber jetzt eben auch im Gel-Bereich unterwegs. Und das ist ein Partner, mit dem wir sehr erfolgreich unterwegs sind und mit dem ihr auch sehr erfolgreich unterwegs sein könnt. Natürlich erstmal die Breite des Portfolios, was Nahrungsergänzungsmittel angeht, ist beachtlich. Und vor allen Dingen, es gibt jetzt was ganz Feines. Also wer am Kiosk sich immer so eine bunte Tüte geholt hat, ne? Sowas ähnliches gibt es von ESN nämlich auch, nämlich eine Mixedbox. Ja, also die Gels in der Mixedbox, das ist mein absoluter Favorite.
Ja, die sind super. Das sind die Perfect Energy Gels, also Hydrogels von ESN, die von Ralf angesprochene Mixedbox, das sind drei Geschmacksrichtungen, die da zusammenkommen. Und das eine ist grüner Apfel, es gibt Lemon Ginger und neutral. Ja. Ich habe am Wochenende, bin ich 25 Kilometer gelaufen, Samstag relativ früh, weil ich wusste, Sonntag bin ich ja in Rot, da wird mir die Zeit dafür fehlen. Und genau, bin nach einem kleinen Frühstück und einem doppelten Espresso relativ zeitig aus dem Haus, weil ich nicht wollte, dass es zu warm wird. Und habe mir eben auch in meinen Laufgürtel 3 von den Gels mitgenommen, und zwar jede Geschmacksrichtung einmal. Ich habe davor hauptsächlich grüner Apfel genommen, fand das eigentlich ganz, ganz lecker, wenn man also so ein bisschen dieses fruchtig-säuremäßige mag. Ich muss aber sagen, ich bin sonst nicht der große Ingwer-Freund, aber ich glaube, Lemon Ginger löst jetzt bei mir grüner Apfel ab, weil das fand ich sehr, sehr lecker, auch beim Laufen eben. Und habe meine 3 Gels unterwegs verspeist, bin da sehr gut durchgekommen. Hydrogel ist natürlich super, lassen sich einfach super schlucken, weil manchmal die Gels ja doch ein bisschen zäher sind. Haben auch neben den 20 Gramm Kohlenhydraten pro Gel vor allem auch einiges an Meersalz drin und Kokosnusswasser, was natürlich dafür sorgen soll, dass sie auch entsprechend Elektrolyte bekommt. Ja, und wie gesagt, wir haben schon Eiweißprodukte beworben, die natürlich vor allem nach Longruns sehr, sehr gut für euch sind, um die muskuläre Regeneration zu beschleunigen. Ich bin großer Fan von den Isoclear-Produkten, aber auch die klassischen Whey-Produkte kann man super auch in Müsli reinmachen oder so. Checkt am besten www.esn.com/bestzeit. Da bekommt ihr immer den bestmöglichen Rabatt über unseren Link, und wir kriegen monatliche Updates, was ihr da so kauft, von unseren Ansprechpartnern, und die sind sehr, sehr zufrieden, weil offensichtlich viele von euch das ganz gut finden, und jetzt sind ja natürlich wieder beginnen die Marathon-Vorbereitungen durch den Sommer. Also deckt euch da ein mit Performance Sports Nutrition und natürlich auch mit Recovery-Produkten. Das wird euch auf jeden Fall gut tun.
Ja, und last but not least, unser letzter Partner heute, bevor wir dann einsteigen mit unserem Thema zusammen mit Jonas Schomburg, ist KET, die Radsportmarke, die sich um euren Kopf kümmert, nämlich um die Helme dazu. Dazu gibt es jetzt ein cooles Angebot, nämlich mit ziemlich spacigen Brillen, die ihr dazu erwerben könnt im Bundle oder auch einzeln. Ja, also da schaut auf jeden Fall mal rein. Ich habe am Wochenende rund um Rot extrem viele Radfahrer gesehen, weil man da natürlich am besten so eine Langdistanz verfolgen kann, sicher auch einen Marathon super verfolgen kann. Aber ich habe auch erstaunlich viele ohne Helm gesehen. Leute, ihr habt nur einen Kopf. Ja? Geht auf unseren Link, schaut euch das an. Ihr kriegt dann Rabatt von uns, Cat Ahead. Ja, kommt aus Philipps Heimat, kleine, sehr agile Gemeinde, die da in eure Köpfe investiert. Und das solltet ihr auch tun über unseren Link.
Ja, du sagst es, Ralf, die einzige Fahrradhelmmarke, die noch eine Produktion in Deutschland hat, und zwar in der Nähe von Stuttgart. Geht mal auf unseren Link catahead.de/bestzeit, da bekommt ihr 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Und ja, unseren Bestzeit-Helm gibt es da natürlich auch, der DT1, so nennt sich der Helm, also Reach DT1, den gibt es in der Bestzeit-Optik mit matt-schwarz und dezentem Bestzeit-Logo, aber ihr bekommt eben auch auf alle anderen Helme, auch für die Kinderhelme, 10% über unseren Link. Alles in den Shownotes, schaut da gerne rein, und dann würde ich sagen, Ralf, starten wir mal in die Folge.
Ja, absolut, denn wir haben natürlich einen kleinen Schwerpunkt jetzt mit den Triathlon-Wochen. Ja. Los Vojos hieß das früher mal bei einem bekannten, ja. Bei einem bekannten Brater. Bei uns heißt das Triathlon Vojos. Wir sind ja jetzt ja nach Frankfurt, nach Rot und vor dem großen Hamburg-Wochenende. Da werdet ihr sicher auch viele der Protagonistinnen und Protagonisten der letzten Wochen noch wieder treffen. Auch Jonas Schomburg erzählt er euch gleich noch, warum und wie ihr ihn dort treffen könnt. Und nebenbei hat in Nordamerika, nämlich in Lovely Eugene, das bestgerankte jemals stattgefundene Diamond League Meeting stattgefunden. Warum? Weil unter anderem 2 Weltrekorde aufgestellt worden sind, ja, bei den Frauen über 5000 Meter und über 1500 Meter. Ja, Philipp, was soll ich sagen? Wird langsam eng mit deinen Bestzeiten, ne?
Es wird langsam wirklich, die Luft wird dünner. Also zu der 13,31 über 5000, da habe ich noch ein bisschen Luft, aber über 1500, da muss ich sagen, ist nicht mehr so viel dazwischen. Da bin ich dann leider auch nur 3,43 gelaufen als Bahnläufer, also da ist nicht mehr so viel Puffer. Ist beeindruckend, was das inzwischen auch bei den Frauenzeiten für eine Entwicklung genommen hat. Wir haben vorher off-record schon ein bisschen drüber gesprochen, wo ich gesagt habe, hey, Faith Kipyegon werden ja viele von euch mitbekommen haben, ihr Ausrüster hat ja vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube vor 2 Wochen war das, meine ich, in Paris eben auch so einen ähnlichen Stunt vorgehabt wie mit Eliud Kipchoge, aber in dem Fall jetzt eben auf der Bahn, ob sie bestenfalls die erste Frau sein kann, die die 4-Minuten-Marke auf der Meile unterbietet. Das hat da nicht ganz geklappt. Ich glaube, es war nur 406 oder 407 mit männlichen Pacemakern, mit einer ähnlichen, es war keine Diamantenformation, aber auch eine spezielle Formation, die möglichst viel Windschatten bieten soll. Das hat da sozusagen nicht geklappt, diese Marke zu unterbieten. Aber ich würde mal fast sagen, ganz ehrlich, mit einer 3,48, die sie da jetzt gezeigt hat, in einem richtigen Rennen, also in einem, naja, Diamond League-Rennen über 1500, also da wäre schon nicht die 4-0 schon zwangsläufig drin gewesen, aber ich glaube schon nochmal eine Ecke mehr oder näher an der 4-0er-Marke. So eine 4-0-2, 4-0-3 hätte ich da schon gesagt, könnte auch drin sein. Ist natürlich auch immer Tagesform abhängig, sind ja immer noch alles Menschen und keine Maschinen, aber ja, crazy, was das inzwischen für Ausmaße annimmt.
Also ist ja auch immer die Frage, ja, das hat ja sicher jeder von euch zu Hause auch so ein bisschen, wie stark kannst du dich aktivieren für einen Wettkampf? Und genau. Ein normales Wettkampfgeschehen ist schon nochmal anders,
ja,
als ein Versuchs-PR-Ding, PR-Laborsituation und so weiter. Also wer schon mal eine Leistungsdiagnostik gemacht hat, ist es gar nicht so einfach, sich wirklich auszubelasten bei einer Leistungsdiagnostik. Ja, weil diese Aufregung, diese Anspannung, ja sicher auch die Adrenalinausschüttung einfach anders ist. Ja. Sich da entsprechend zu motivieren, ist nicht so einfach. Plus, inzwischen werden ja diese Diamond League-Rennen und die internationalen Rennen so hart geführt, das ist jetzt nicht mehr weit entfernt von solchen Ansätzen. Das muss man halt eben auch sehen. Und ich weiß jetzt gar nicht, welchen Weltrekord ich besser finde. Ich glaube, der 5000er, weil das ja, also 13,58, das ist halt nochmal ein Riesenschritt runter, ja. Und das ist ja jetzt von Chebet, die war halt in Paris extrem erfolgreich. Ja, hat jetzt halt alle möglichen Rennen für sich entschieden und jetzt dieser Weltrekord, also das ist schon auch nochmal eine ganz andere Dimension, muss man echt sagen.
Das auf jeden Fall, also die Einordnung oder das zu vergleichen, würde ich jetzt, also es fällt mir auch schwer. Also mein unter 14 ist halt, das ist halt, also unter, also eine 48 ist auch cool, aber unter 14 klingt halt nochmal anders. Also 13, wenn da eine 13 steht, das ist schon, ich glaube, das kennen auch nur Läuferinnen und Läufer, glaube ich, dass man dieses, das sagt ja jeder so, 19,59 sieht aber besser aus wie 20 Minuten auf 5 Kilometer, wenn wir jetzt etwas im ambitionierteren Breitensportbereich bleiben. Von dem her, ja, wahrscheinlich ist das ein bisschen die Zeit, die vielleicht noch ein bisschen mehr Schlagzeilen macht. Gesa Krause war auch vor Ort, die ist auch, hat sich wieder den Hindernissen gestellt, wir alle wissen ja, hatte ja einen sehr schweren Sturz in Oslo, war das Oslo? Ich glaube, es war Oslo, im Diamond League Rennen, wo sie in ein Hindernis gekracht ist, also wir wissen ja alle zu Hause, das sind die Dinger, die nicht umfallen, ja, das sind nicht die Hürden und das hat auch deutliche Spuren hinterlassen, ich glaube, rückblickend kam ja sogar in der Diagnose raus, dass die Rippe durch ist. Und genau, das macht natürlich so einen weiteren Saisonverlauf extrem schwierig, weil man muss nun mal recht intensiv atmen, wenn man versucht, möglichst schnell über Mittelstrecken zu laufen. Und natürlich ist das, glaube ich, eine schwierige Entscheidung, welche Rennen nehme ich dann noch wahr, die man sich vielleicht vorher irgendwie mal in einem großen Masterplan ausgedacht hat, welche lassen wir dann doch bleiben. Sie ist jetzt in Eugene gestartet, musste das Rennen aber dann leider aufgeben, weil sie gemerkt hat, dass es eben doch nicht geht. Und es ist Anfang Juli, das heißt, so die erste Saisonhälfte ist jetzt schon so langsam vorbei. Das macht die Sache natürlich auch nicht gerade entspannter. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen und hoffen, dass sie ja mental da, wie soll ich sagen, gute Unterstützung durch ihr Umfeld bekommt. Und es ist immer leichter gesagt, sie nicht so einen Kopf zu machen, aber das ist ja wirklich natürlich schwierig. Vor allem aber, dass die Rippe besser heilt und sie dann in der zweiten Saisonhälfte wieder richtig angreifen kann.
Ja, wir haben jetzt ja noch ein Wochenende Triathlon und dann geht es ja voll rein in die Leichtathletik-Wochenenden und Wochen und Monate. Das geht ja dann bis Ende September. Freue ich mich natürlich auch schon total drauf. Beim Triathlon, finde ich, hat immer einen Vorteil. Du hast nicht so dieses Schielen auf die absoluten Zeiten, ja, sondern du fokussierst dich halt auf den eigentlichen Wettbewerb und die Konkurrenz untereinander. nimmt ein bisschen was weg, natürlich von Rekorde. Ja, das kann ja auch einen Thrill haben, aber meiner Ansicht nach ein bisschen inflationär gespielt bei den großen Meetings und
Ja.
leider auch bei den großen Marathons aus meiner Sicht. Ich finde es schon auch prickelnd, den Wettkampf gegeneinander zu haben, den
Mann
Wettbewerb
gegen Mann, Frau
gegeneinander.
gegen Frau,
Ja,
das ist im
absolut,
Triathlon auf
absolut.
einer ganz anderen Ebene spannend, als immer nur zu gucken, weil du natürlich auch die
Ja.
Strecken gar nicht vergleichen kannst. So, finde ich aber am Ende eigentlich viel spannender, als nur zu gucken, bist du da, ist eine Minute schneller als dort. Und das macht es als Zuschauer schon aufregend. Also alleine war das jetzt, ich überlege gerade Frankfurt auch zum Beispiel, also wie gesagt, das Rennen beginnt, ja, und nach dem Schwimmen kommen die Leute in irgendeiner Reihenfolge raus. Das hat ja aber noch gar nichts mit irgendeinem potenziellen Endausgang zu tun. Also auch Christian Blumenfeld war in Frankfurt ja jetzt nicht gerade ganz vorne dabei, also aus dem Wasser kam. Und das macht es ja aber super spannend, dass da einfach über 7,5 Stunden alles passieren kann. Oder 7,5, 8 Stunden bei den Frauen dann. Das ist schon sehr, sehr cool, finde ich. Und wie gesagt, am Ende, klar, steht da eine Zeit, die ist immer beeindruckend irgendwo. Aber es ist weniger Fokus auf Zeit als am Ende auf den Akteuren, die dann sich da irgendwie durchsetzen.
Also es war natürlich jetzt ein sehr großer Fokus in Rot halt auch auf das Männerrennen, weil es sehr, sehr tief besetzt war. Ne? Diese besondere Geschichte mit Jonas Schomburg, Raddefekt, der abgebrochene Lenker konnte nicht zu Ende machen, dann umgeswitcht auf Rot und
Instant Einladung
ja,
von Rot bekommen.
genau, ja, noch bevor er Piep sagen konnte, hatte Felix Weißhöfer, ja, Felix, ja, Chapeau, das macht ihr wirklich großartig.
Ja, das war
Ja,
super.
schon eine Nummer parat und alles vorbereitet, wird Jonas euch alles gleich erzählen, ganz spannend. Aber dabei ist fast untergegangen eine herausragende Leistung, ein fantastisches Rennen von Laura Philipp.
Ja.
Ja, klar, die vor Ort haben es natürlich alle mitbekommen. Ja, die ist mit einem relativ großen Rückstand aus dem Schwimmen rausgekommen, weil da eine ganz junge Schweizerin ihren ersten Eindruck abgeliefert hat auf der Langdistanz. Alane Siffert heißt die. Hatte ich natürlich schon von der ein oder anderen Stimme aus der Schweiz gehört, ne? Chapeau an Ruben, der das schon annonciert hatte. Und die ist auch eigentlich sehr gut Rad gefahren, aber Laura ist sehr, sehr gut Rad gefahren und fantastisch gelaufen. Und am Ende hatte Laura auf die Zweitplatzierte, das war dann eine Australierin, 19 Minuten Vorsprung. Ja,
Das ist krass,
also
ja.
class of her own, ja, kann man gar nicht anders sagen. Und was mich total gefreut hat, schönen Gruß, Merle Brunet, ja, war ja auch hier bei uns im Podcast, hat sich nach einer sicher nicht idealen Schwimmleistung, da war sie nicht zufrieden mit sich, ja, und hatte einen riesen Rückstand, hat sich dann auch auf Rang 6 vorgekämpft mit der besten Radzeit. Also sie ist schneller Rad gefahren als Laura vorne. Und Laura ist schon
Wow.
sehr, sehr gut gefahren. Ja, also das war außergewöhnlich gut. Katharina Wolf als Achte auch noch sehr gut platziert. Aber das Männerrennen war dann schon auch nochmal ein anderer Thrill. Ja, Sam Laidlaw hat letztlich gewonnen, früherer Weltmeister auf der Langdistanz. Und dann kam schon Jonas Schomburg, ne? Dahinter Jan Stratmann, Platz 5 für Freddy Funk. Also das war jetzt auch aus deutscher Sicht so die Next Generation, ja, Breakthrough of the Next Generation. Und die besondere Geschichte von Jonas Schomburg. Wir haben ein bisschen Glück gehabt, ne? Weil wir hatten relativ
Ralf,
frühzeitig
sagen wir es, wie
Kontakt.
es ist. Sagen wir es, wie es
Ja,
ist.
wir haben ein
Ralf hat
bisschen
einen
Glück
sehr
gehabt.
guten Riecher und wir haben, man möchte jetzt vielleicht denken, Mensch, da haben die jetzt ein Glück. Also ein Glück hatten wir natürlich trotzdem, weil Jonas zugesagt hat, dass die unmittelbar nach Rot jetzt ihn hier in Podcast bekommen. Aber Ralf hat natürlich schon vorausschauend das frühzeitig angefragt, nämlich, ich weiß gar nicht, hatten wir kurz vor oder direkt nach Frankfurt,
Direkt nach Frankfurt, ja.
direkt nach Frankfurt angefragt und dann mit den Gegebenheiten, dass er sich ja dann entschlossen hat, direkt nochmal wieder eine Langdistanz zu probieren, eben dann in Rot, haben wir das auf die Woche danach jetzt eben geschoben. Und also für uns natürlich ein absoluter Glücksgriff, dass wir da jetzt zum Zuge kommen, weil die Strategie, ich weiß nicht, wer es von euch jetzt vielleicht zu Hause oder auch an der Strecke verfolgt hat, wir haben ja auch einige von unserer Hörerschaft in Rot vor Ort getroffen, was sehr, sehr cool war. Die Strategie hat sich jetzt nicht zu Frankfurt groß unterschieden, sag ich jetzt mal, mit der Jonas hier ins Rennen gegangen ist.
Also vielleicht noch wegen unserer Community und unserer Gemeinde in Rot. Also natürlich fantastisch, dass wir euch immer wieder sehen. Und ich habe eine wirklich sehr, sehr lustige Begebenheit gehabt. Ich stand im Auto sitzend zwischen den beiden Campinggrounds, auf so einer kleinen Anhöhe, weil da war Netz und auf den Campingplätzen war praktisch kein Netz, ja. Und habe telefoniert und dann fuhr halt ein VW-Bus an mir vorbei auf diesem Parkplatz, da war sonst eigentlich niemand mehr. Das war Samstagabend um 7:30 oder so, ja. Fuhr ein VW-Bus an mir vorbei und habe ich erst gedacht, ja Jungs, jetzt parkt doch auch hier irgendwo, ne, weil das knatterte irgendwie so ein bisschen. Ich hatte die Fenster auf, weil es so warm war. Und dann haben die eine Ehrenrunde gedreht und sind nochmal rumgefahren, ja. Und dann kamen sie in die zweite Ehrenrunde an mir vorbei und haben ein Handy aus dem Fenster gehalten, wo unsere Bestzeit-Podcast-Kennung drauf war. Ja, und hier, super Podcast, weitermachen und so. Ja, das fand ich total sweet. Also vielen Dank, ja, an alle, die uns erzählt haben, dass sie zu unserer Gemeinde gehören und dass sie gerne mit dabei sind. Und ich kann euch sagen, die nächste gute Stunde mit Jonas, die werdet ihr sicher alle genießen, weil es ist nicht nur uns eine Ehre, sondern es ist auch wirklich sehr entertaining und sehr spannend. Und deshalb sagen wir jetzt, ja, Rock'n'Roll, Jonas Schomburg, Premiere bei uns im Bestzeit-Podcast.
Ja, und heute ist Dienstagmorgen. Jonas ist bei uns heute schon zu Gast. Jonas Schomburg, ich muss sagen, der sieht fresh aus. Also auf jeden Fall fresher, als ich mich zumindest fühle. Könnte man meinen, der hat ein entspanntes Wochenende gehabt. Dabei habe ich ihn ja sogar noch in Rot am Wochenende oder am Sonntag auf der Strecke gesehen. Und das war schon ziemlich krass, was er da abgeliefert hat. Jonas, erstmal guten Morgen und herzlich willkommen hier bei uns. Wie geht's dir?
Guten Morgen. Schönen. Ja, also ich muss sagen, war eine hektische Woche, ne? Also ich würde sagen, Frankfurt, Rot, das Doppel, gut abgerockt, aber bin super happy, dass es alles so geklappt hat im Nachhinein, aber auch gut im K.O. jetzt erstmal. Ein paar Tage Urlaub und dann geht's auch wieder weiter.
Also erstmal ist ja die Langdistanz-Herausforderung an Körper schon enorm. Du hattest ja in Frankfurt tatsächlich nur, naja, einen etwas verlängerten Trainingstag, wenn man so will, weil du ja nicht so ganz weit gekommen bist leider mit dem Rad. Wie viel stresst dich jetzt die Langdistanz 1,5 Tage danach? Als Körper, als Kopf?
Alles verarbeiten erstmal auch.
Alles verarbeiten. Ja. Ne? Wo bist du da jetzt 2 Tage danach?
Ja, ich muss sagen, also das war meine zweite Langdistanz. Also ich merke schon, der Körper adaptiert. Also im Vergleich zu Südafrika im März, wo ich meinen ersten Ironman gemacht habe, meine Oberschenkel, das geht eigentlich alles sehr gut. Nur meine Füße, meine Zehen. Da habe ich schon einige Blasen auch. Da muss ich noch mal ein paar Tage ein bisschen ruhiger machen. Aber sonst auch vom Kopf her relativ frisch noch. Es geht alle, aber es war natürlich viel, was jetzt in den letzter Woche passiert ist. Generell die ganze Aufmerksamkeit. Ich glaube, mit dem Lenker in Frankfurt, da ist schon viel auf mich eingeprasselt. Aber der Support, ich glaube, in Rot, war überragend, muss ich sagen. Also ich bin dann nach Frankfurt direkt am Montag nach Rot gekommen und dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag, also mit meinem Lenker. Ich bin, glaube ich, mit Lasse Ibert hat das dann vor Ort auch geregelt. Der wohnt nämlich da auch.
Ist einer der besten Bike-Fitter, nicht nur in der Region, sondern insgesamt in der Szene, der normalerweise in der Rennwoche keine Fittings macht. Ja?
Genau. Ja, das dauert nämlich alles ein bisschen länger, als man denkt immer. Und dann konnte ich halt nochmal, ich glaube, am Mittwochabend hat er das Fahrrad fertig schon gehabt. Und dann konnte ich nochmal 3-mal vor dem Ironman fahren. Neue Sitzposition, ein paar Zentimeter tiefer, also alles nicht ganz optimal. Also vor einer Vorbereitung auf einer Langdistanz sollte man sich schon ein bisschen mehr Zeit nehmen, aber im Endeffekt hat alles gut geklappt, ne?
Also da müssen wir vielleicht auch euch hier zu Hause nochmal mitnehmen. Ich glaube, viele von euch haben natürlich, also wir haben ursprünglich mal als Laufpodcast begonnen, wir wissen aber, dass wir auch sehr viele triathlonaffine Zuhörerinnen und Zuhörer haben und natürlich auch schon den ein oder anderen bekannten Namen aus der Triathlon-Szene bei uns hier im Podcast zu Gast hatten. Das heißt, viele werden es sicherlich verfolgt haben, vielleicht nicht alle, deshalb nochmal kurz, um das mitzunehmen. Am Wochenende Challenge Rot, du hast den 2. Platz gemacht mit 7 Stunden 32, was auch eine ziemlich amtliche Zeit ist, muss man sagen. Du hast einen Großteil des Rennens eben auch geführt, nach dem Schwimmen direkt die Führung auf dem Rad übernommen, da auch ordentlich Druck gemacht und weite Teile auch im Marathon das Rennen von vorne gestaltet. Der Ralf hat es schon angesprochen, es ist Ich finde nochmal ein bisschen besonderer Umstand, also vielleicht bin ich aber auch ganz falsch, weil ihr beide seid ja viel mehr in dieser Triathlon-Welt drin als ich. Also ich dachte mir immer so, wow, wir Marathonläufer, wir bereiten uns gefühlt ein halbes Jahr, also Minimum 3 Monate spezifische Vorbereitung, aber lass nochmal ein bisschen vorher noch 4 Monate, 5 Monate Vorbereitung auf ein Rennen. Und was wir uns immer im Kopf machen, wenn an dem Renntag nicht alles passt, da gibt es wenige, wirklich ganz wenige Beispiele auch von Kolleginnen und Kollegen, die sagen würden, Mensch du, ich bin bei Kilometer 30 raus, lass nächste Woche irgendwie, keine Ahnung, statt Berlin, was gibt's denn, Köln oder 2 Wochen später Chicago machen. Da gibt's echt wenige Beispiele, die das machen und wo es erfolgreich ist. Das kommt ja noch dazu. Ich nehme mal an, der Plan war eigentlich ja in Frankfurt zu performen und nicht die Challenge in Rot zu machen sozusagen. Hast du wirklich am Wettkampftag quasi in Frankfurt, als dieser technische Defekt auf dem Rad, wo du übrigens auch noch in Führung liegend warst, passiert ist, hast du sofort danach gesagt, nächste Woche einfach ihr, no matter what, ich fahre nach Rot und da gehen wir nochmal all in? Oder wann ist das in deinem Kopf entstanden? Weil Montag warst du ja offensichtlich schon da.
Ja, also muss sagen, ich habe vorher ein Trainingslager gemacht in Forum Möhe mit Richard Ringer auch zusammen in diesem Essigshaus trainiert.
Ah, stark.
Da haben wir uns tagtäglich auch im Ping-Pong ein Match gegeben. einmal war sogar mit mir Radfahren. Also ich habe schon den vollen Fokus auf Frankfurt ausgelegt. Also okay. Frankfurt ist halt die Europameisterschaft von Ironman und auch Teil der Pro Series. Und da muss man halt 5 Rennen einbringen in der Saison. Und deshalb habe ich Frankfurt eigentlich als mein Höhepunkt mit als in der Saison auserwählt. Dann kommt man direkt aus der Höhe hin nach Frankfurt, eigentlich alles ausgelegt auf Frankfurt. Und nach 2,5 Stunden oder so war ja mit meinen Rennen schon vorbei. Und dann komme ich frustriert eigentlich ins Hotelzimmer an und habe aber schon die Nachrichten von Felix, vom dem Chef von Rot hier. Ja, auf meinem Handy, dass ich die Nummer schon ausgedruckt ist, Homestay ist besorgt, morgen mit Lasse Ibert hat auch schon Nachrichten geschrieben. Also da war dann natürlich, dass der Fokus wurde dann umgelegt und mehr oder weniger blickt man dann schon voraus aufs nächste Rennen. Also ich bin auch einer, der, glaube ich, jetzt nicht groß nachtrauert, sondern das nächste Rennen sofort im Blick hat. Und ich glaube, im Endeffekt ist auch vielleicht auch war es eine gute Sache, dass es direkt eine Woche danach war, dass man nicht zu lange eine Pause hat und in so ein Loch reinkommt, sondern einfach sofort den Fokus umlegen kann und nochmal eine Chance hat, seine Leistung zu zeigen.
Also dass das natürlich maximale Geschäftigkeit ja dann war in der Rennwoche, weil vor so einer Langdistanz passiert ja doch eine ganze Menge. Das musst du uns nochmal erklären, wie das so aus deiner Sicht dann war, sowohl Frankfurt als auch dann Rot, also so ein Doppelschlag. Aber vor allen Dingen jetzt mal aus der Trainingslehre betrachtet, ja, also da seid ihr als Höhentrainingsexperten natürlich jetzt gefragt. Eigentlich ist ja die reine Lehre, entweder kommt man kurz vorher runter oder man gibt sich Zeit. Der Abstand jetzt zu Rot war im Prinzip das, was man als das Höhenloch bezeichnet. Ne? Wie seid ihr damit umgegangen?
Ja, ich habe auch neu gehört, Höhenloch ist nur ein Mythos. Das war mir
sehr gut.
Wenn man fit ist, dann ist man fit.
There we go.
Trotzdem ist es natürlich schwierig, halt die Balance zu finden zwischen Erholung und Training in der Rennwoche auch. Weil ich habe ja schon in der Höhe relativ wenig dann am Ende trainiert. Und dann sind es fast 2 Wochen, wo man nicht richtig trainiert. Dann habe ich also Montag, Dienstag, Mittwoch schon noch gut im Training reingehalten, habe meine Stunden gemacht, meine Sessions und dann ab Donnerstag wieder das Tapering angefangen für Rot.
Und du bist ja dann auch mit dem neuen Setup auf deinem Fahrrad die Strecke ja nochmal gefahren, damit du ja auch mit dem Rad nochmal eine Idee hast nachher, ne? Weil das wäre ja dann doch ein bisschen fahrlässig, wenn man sagt, okay, ich setze mich mal da drauf, fahre ein bisschen auf der Straße rauf und runter und dann am Sonntag. Das wäre ja ein bisschen zu riskant gewesen, ne?
Ja, genau. Also dann bin ich nochmal die Strecke gefahren. Sitzposition ist schon 4-5 Zentimeter tiefer. Also
wow,
auch
so viel. Oh, wow.
Schon einiges. Ja. Also aerodynamischer auch. Neuen Helm und alles. Da war die Unterstützung schnell da. Aber hinten raus habe ich doch meinen Rücken gemerkt. Da hat er schon öfters gezwickt. Bin auch, wenn man, glaube ich, das Rennen gesehen hat, öfters im Stehen den Berg hochgefahren. Ich habe mich eigentlich immer auf die Anstiege ein bisschen gefreut, konnte da immer im Stehen dann, also nicht in der Aero-Position da fahren und dann ein bisschen den Rücken entlasten. Aber im Endeffekt hat es doch alles gut geklappt beim Laufen, losgelaufen und hatte eigentlich keine Rückenprobleme.
Also das ist ja schon fast ein
Das ist
bisschen
krass.
glücklich, ne?
Ja.
Logischerweise. Die Triathlon-Szene ist ja, sagen wir mal so, sehr teilhabend, ja. Also ich kann mich erinnern, dass ja schon während der Live-Übertragung in Frankfurt du ungefähr 3 Millionen Nachrichten, Ratschläge, gut gemeinte, besser oder schlechter gemeinte Ratschläge über alle möglichen Kanäle an dich gerichtet wurden. Wie blockt man das alles ab und wie sortiert man dann das, was wichtig sein könnte?
Ja, klar, die Aufmerksamkeit war, glaube ich, schon riesengroß. Also, jeder hat mir dann nochmal einen Imbus hingehalten und wollte ein Foto von meinem Fahrrad. Aber ich glaube auch, das Bild, wie ich ohne den Aero-Lenker gefahren bin in Frankfurt, es ging um die Welt,
Ja.
mehr oder weniger, wenn der Spacer war ja 3, 4 Zentimeter unter meinem Hals und trotzdem bin ich in der Gruppe gefahren. Im Endeffekt, im Rennen habe ich es gar nicht so gefährlich empfunden, aber wenn man die Bilder dann sieht, dann denkt man schon, dass es gefährlicher ist. Also hätte auch was passieren können bei einer Bodenwelle oder wenn ich mal abrutsche. Also im Endeffekt war es die richtige Entscheidung, dass ich aus dem Rennen genommen wurde.
Ja.
Aber kannst du das in so einem Moment, konntest du das dann direkt einordnen? Also ich meine, ich kann mir vorstellen, du bist ja dann trotzdem, also offensichtlich gut unterwegs, minus dem Aspekt, dass dein Rad einen größeren technischen Defekt hat, aber trotzdem irgendwie bist du ja wahrscheinlich gedanklich noch in diesem Wettkampfmodus drin. Konntest du das dann annehmen, auch so als Entscheidung unmittelbar? Weil manchmal sieht man ja dann, wie gesagt, die Bilder schaust du später an und denkst dir so, ja gut, okay, das ist schon irgendwo gerechtfertigt, man ist ja dann gesundheitlich auch irgendwie gefährlich, sollte man da zum Sturz kommen. Konntest du das direkt einfach so annehmen und sagen, okay, ja, that's it, Rennen ist vorbei?
Natürlich nicht. Also
Ja,
ich
okay. Ich wollte gerade
war
sagen, du bist auch ein Mensch offensichtlich. Das ist ja sehr freundlich
ja
zu hören.
das erste Mal musste ich ja anhalten. Da hatte ich ja 5 Minuten Vorsprung, glaube ich,
Ja,
auf die
genau.
Top-Favoriten. Und dann saß ich in der Gruppe bei denen und dachte mir, okay, es geht ja immer noch. Jetzt bleibe ich einfach in der Gruppe erstmal drin. Aber dann habe ich nochmal mit dem Referee auch noch diskutiert. Also auf meine eigene Verantwortung würde ich weiterfahren, so. Aber gegenüber anderen Athleten meinte er, wäre das auch zu riskant und
Okay.
deshalb hat er mich rausgenommen.
Okay.
Also an der Stelle fand ich die Kommunikation da mit den Refs wirklich sehr okay, ja, weil der ist ja nicht zu dir gekommen und hat sofort gesagt, stopp hier, sondern hat halt mit dir gesprochen und dich ja versucht zu überzeugen, ja. Die Situation mit Magnus Dietleff war ein bisschen komplexer, müssen wir jetzt hier auch gar nicht aufrollen groß, weil das jetzt ja für dein Rennen gar nicht so eine Rolle spielt. Du hast ja diese beiden Rennen dann jeweils von vorne gestaltet. Warum? Weil du es kannst, ja, weil du etwas kannst, was Philipp vielleicht nicht ganz so gut kann, nämlich sehr, sehr gut schwimmen. Das war ja, sagen wir mal so, bei dem Feld in Frankfurt, was ja schon exquisitest war, vielleicht noch so ein ganz klein bisschen zu erwarten, weil nicht so viele super, super Schwimmer dabei waren. Ihr hattet euch ja, wenn ich das richtig weiß, mit zwei, drei deutschen Jungs, die halt sehr gut schwimmen können, also Willi Hirsch und Johannes Vogel, abgesprochen vorher, dass ihr gesagt habt, okay, wir versuchen ein bisschen was. In Rot jetzt war ich schon überrascht, wie viele Leute da zusammen in der Top-Schwimmgruppe drin waren. Da war die Situation natürlich ein bisschen anders. Es waren relativ viele gute Schwimmer dabei. Lukas Voigt, der ja leider bei seinem letzten Rennen nicht ins Ziel gekommen ist, der hatte vorher schon so Probleme mit den Knien. Dann war es an Luis, den du ja aus der ITU-Szene kennst. Das sind ja alles Leute, die richtig schwimmen können. Aber ihr wart plötzlich zu zehnt, ja? Warst du da überrascht, dass da so viele zusammen waren?
Eigentlich nicht. Ich kannte ja die alle mehr oder weniger, wusste, dass das Schwimmniveau deutlich höher ist, also noch im Vergleich zum Frankfurt, obwohl der Schwimmkurs ist ja auch relativ einfach, muss man sagen. Es geht ja nur geradeaus und dann wieder zurück. Also im Kanal, da ist es jetzt so ein Landausstieg wie in Frankfurt oder ein bisschen Welle, da würde den guten Schwimmern, das kommt da schon entgegen. Deshalb war es eigentlich relativ entspannt, das Schwimmen. Hinten raus wurde dann nochmal aufs Tempo gedrückt von Henry Schoeman, dem Südafrikaner. Und dann ging es um den Schwimmbonus. Also wer als Erster aus dem Wasser kommt, kriegt dann nochmal von seinem Sponsor ein bisschen einen kleinen Bonus. Und das spielte mir in die Karten eigentlich, weil ich hab mir das von hinten angeschaut, habe dem noch ein bisschen eine Fußmassage gegeben. Und dann ging das sogar ein klein bisschen die Lücke auf von, ich glaube, von 15 Sekunden. Und mit meinem schnellen Wechsel konnte ich dann noch mehr ein bisschen mehr Zeit rausholen und mehr oder weniger mich auf den Weg machen, alleine das Fahrrad fahren, also zu Beginn. Weil ich glaube,
Also
in der Gruppe ist es schon schwieriger, dann sich mal nochmal loszufahren, loszulösen, weil wenn man einmal aus dem Sichtfeld, dann ist es schon einfacher, dass man da sein eigenes Ding durchziehen kann.
da kommen wir gleich nochmal zu, weil das ist wirklich eine ganz bemerkenswerte Situation, die danach entstanden ist. Erst nochmal zum Wechseln. Also du hast ja nicht gewechselt, sondern du hast einen Ultra-Speed-Wechsel hingelegt. Klammer auf, na klar, das ist natürlich etwas, was hier bei der Kurzdistanz ist das ja wesentlich, ja, dass du da wirklich extrem schnell unterwegs bist. Aber das war jetzt für Langdistanz schon außergewöhnlich schnell. Und da waren ja jetzt auch ein paar andere, die mit dir da rausgestiegen sind, haben wir ja gerade gesagt, die auch aus der kurzen Szene kommen und das schon auch auf dem Schirm haben, dass man schnell wechseln kann und dass das letztlich eine weitere kleine Disziplin ist, wo man einen Unterschied machen kann. Ja, Patrick wechselt auch sehr schnell in der Regel. Aber hattest du dir das speziell in Rot angeschaut? Weil jede Wechselzone ist anders. Wo ist die Mountline, also wo man aufspringen kann aufs Fahrrad? Wie sieht das da aus und so weiter? Weil du hast 72 Sekunden gebraucht. Das ist extrem schnell.
Ja, klar. Also ich bin ja, glaube ich, bekannt für schnelle Wechsel, auch schon von meiner Kurzdistanzkarriere. Und das liegt mir einfach auch. Das Schwimmen fand ich jetzt persönlich nicht zu schnell, nicht zu hart. Und dann bin ich aus dem Wasser gestiegen und mehr oder weniger gleich feuerfrei. Dann kamen die Helfer, haben mir gleich meine Brille abgenommen, mein Speedsuit, und dann konnte ich auch mehr oder weniger schon mit 2,30 Pace zum Fahrrad laufen. Ja, also das liegt mir schon, und ja, also da man sind eigentlich die kleinen Sachen, wo man viel rausholen kann, und da gehören die Wechsel dazu.
Du würdest wahrscheinlich aber sagen, weil vielleicht muss man jetzt mal sagen, nicht jeder, wie gesagt, wird deine Karriere vollkommen auf dem Schirm haben, die hier zuhören. Deswegen, also wir haben schon angesprochen, olympische Distanz, lange Karriere gehabt, zweimal Olympische Spiele auch dabei gehabt. Also sicherlich da viel Erfahrung sammeln können. Langdistanz hast du ja schon erzählt, Debüt erst dieses Jahr im März in Südafrika. Also da ja eigentlich noch quasi Rookie, aber auch schon direkt Weltspitze, muss man sagen. Ist Schwimmen eine Stärke von dir? Ich habe natürlich auch ein bisschen Hausaufgaben gemacht und ein bisschen recherchiert. Ich habe was gefunden, das nennt sich Aquathlon. Das heißt, Swim and Run, gehe ich jetzt mal von aus, sind dann beide Sachen, die dir relativ entgegenkommen. Oder liege ich da falsch?
Ja, also ich war früher geturnt, dann wurde ich zu groß, also auch professionell Kunstturnen, also mit 4 Jahren angefangen, und dann als 10-Jähriger wurde ich dann zum Schwimmen geschickt. Und deshalb bin ich, glaube ich, habe ich früh angefangen mit Schwimmen, und das Schwimmen liegt mir eigentlich auch von meinen Hebeln her, von den Armen her. Also da habe ich schon, glaube ich, einen kleinen Vorteil gegenüber anderen. Und bin eigentlich auch immer relativ schnell vorne dabei. Also man sieht mich meistens nicht ganz vorne, weil ich versuche, möglichst an Position 2 und 3 ein bisschen Kraft zu sparen. Aber ich denke, ich bin schon immer vorne dabei.
Und dann hat es zu einer Situation geführt, ich weiß gar nicht, ob du das schon gesehen oder gehört hattest. Der spätere Sieger, Sam Laidlaw, der auch ein guter Schwimmer ist und ein in der Szene bekannter, wie soll ich sagen, Hasardeur auf dem Rad, der gerne so Vollgas gibt, dass er sich auch selbst zerlegt. Ja, das war in den letzten 1,5 Jahren bei ihm der Fall, dass er einfach nicht ins Ziel gekommen ist, weil er überzockt hat auf dem Rad oder nicht gut genug sich verpflegt hat, whatever. Jedenfalls war er eigentlich in so einer Situation, dass er gesagt hat, okay, ich weiß gar nicht genau, wo meine Karriere hingeht vor diesem Rennen in Rot. Und der hat gar nicht mitbekommen, wie schnell du gewechselt hast. Hast du das gehört, das Interview von ihm anschließend?
Ja, also er meinte, er wusste gar nicht, dass er dachte immer, er wäre der Führende auf der
Exakt.
Radstrecke.
Und
Und
zwar
dann
die
hat er auf
gesamte
jeden
Radstrecke. Das müsst ihr euch mal vorstellen, ja,
Das ist
für du
krass.
auch. Ja, er hat
180
die
Kilometer.
gesamte Radstrecke gedacht, er sei in Führung. Weil er
Selbst beim
sowas nicht
Laufen.
mehr gesehen
Ja.
hat. Ja, selbst beim Laufen am Anfang. Und
Krass.
da musst du mal überlegen, was dann für verquere Gedanken in seinen Kopf gekommen sind. Er hat das
Da
so
kriegst du ja
geschildert, dass er
Panik, wenn du
gesagt
das
hat,
realisierst, ey.
auf dem Rad hätte er irgendwann dann mal gedacht, okay, ich reduziere mal ein bisschen, weil vielleicht, das waren halt so Abstände zwischen einer und 2,5 Minuten ungefähr. Ich reduziere mal ein bisschen, vielleicht kommt die Gruppe doch näher, ist vielleicht ökonomischer, dass er nicht wieder platzt hinten beim Laufen, ja. Und dann hat er reduziert und dann ging der Abstand hoch, weil es ja der Abstand nach vorne war und nicht nach hinten. Hat er gedacht, okay, die fahren auch langsamer hinter mir. Also so verquere Gedanken, der ist gar nicht auf die Idee gekommen, dass er nicht vorne sein
Aber
könnte.
kriegt man das nicht mit an der Strecke? Ich
Also,
würde mir denken, bei so einer
ja.
langen Radstrecke, also auch zeitlich einfach betrachtet, dass du irgendwo ja auf, gibt ja, na klar, wenn ihr schnell fahrt, ist wahrscheinlich schwierig, aber es gibt ja da durchaus auch Beispiel Solarer Berg, whatever, da ist bestimmt sehr laut, aber trotzdem ist man da ja nicht ganz so schnell. Kriegt man das nicht von außen mal mit, dass dir irgendjemand vielleicht gar nicht mal aus deinem Betreuerteam zuruft, ja super, was weiß ich, Platz 2 oder keine Ahnung,
Aber wenn es
kriegt
nicht
man das
dein
nicht mit?
Betreuerteam ist, wäre ich immer mit
Glaubt man
Zurufen
das dann nicht?
vom Rand, wäre ich immer vorsichtig.
Okay,
Weil du weißt
okay.
ja nie, was die wirklich mitgekriegt haben.
Ja.
Ja, und auch die Zeiten, die zugerufen werden von den Zuschauern, manchmal waren es 3 Minuten, manchmal 2 Minuten. Also
Ja.
da kann man nicht immer hundertprozentig vertrauen.
Ja. Und er hat dich dann ja erst wahrgenommen nach dem Wendepunkt. Das ist schon sehr, sehr weit im Rennen. Das ist ja jenseits von Kilometer 25. Ja.
Ja, dann hat er aber auch gut aufgedreht.
Ja,
Ich
absolut,
denke,
hast recht, ja.
ab Kilometer 10. Ich habe
Ja.
die ersten 10 wahrscheinlich auch ein bisschen überpaced beim Laufen, muss man sagen.
Okay.
Und da habe ich den Vorsprung von 50 Sekunden auf 3 Minuten ausgebaut auf Sam. Und dann ist er aber ab Kilometer 10, ist er dann Step by Step rein näher gekommen und hat mich dann bei Kilometer 29, 30 dann auch eingesammelt.
Ja. Sagen wir mal so, diese Grundtaktik hattest du ja beim ersten Langdistanzrennen in Südafrika schon auch, ne? Gut aus dem Rennen, gut aus dem Wasser gekommen, sehr gut Rad gefahren und dann so, einfach laufen, so lange, bis mich irgendjemand, der vielleicht besser ist, an dem Tag einholt. Du hast gerade gesagt, ein bisschen überzockt. Ist das dann die Euphorie, dass du vom Rad steigst und denkst, okay, Jungs, Rock'n'Roll, plus natürlich Zuschauersupport da gerade natürlich in Rot überragend am Beginn der Laufstrecke, wo ja sehr, sehr viele Menschen sind und so. Beschreib mal, wie das war für dich, wenn du da anfängst zu laufen.
Ja, also eigentlich von meiner Renntaktik her war es eigentlich, ich wollte Steady Pace laufen. Ich laufe zwar ohne Uhr, aber alles nach Gefühl. Mehr oder weniger wie auf der Kurzdistanz mag ich es ein bisschen schneller anzulaufen, ein bisschen das Tempo. Aber ich wollte eigentlich schon relativ gleichmäßig zu laufen. Aber ich denke schon mit der Euphorie, vorne in Führung zu liegen und dann rot da in die Wechselzone 2 zu kommen. Bin ich da wirklich schon fast einen Dreierschnitt oder so erstmal angelaufen.
Aber okay, zu deiner Verteidigung muss man sagen, erster Kilometer geht auch ziemlich bergab, ne?
Ja, das stimmt schon. Aber dann, wenn man Richtung Kanal ankommt, dann
Ja,
trifft
relativiert
auch
sich
die, ja, die Realität kommt dann schnell.
dann.
Dann kam auch ein leichter Gegenwind dann auch noch, hat man auch gut gemerkt. Ja, aber im Endeffekt bin ich aber schon happy mit meiner Performance, auch beim Laufen. Ich bin 2,40 gelaufen, solide, also auch nicht komplett eingebrochen. Und ich denke, Sam ist halt Weltmeister auch, und bekannt dafür, dass er ein zäher Hund ist, würde ich mal sagen, ne? Also er kann sich auch gut quälen. Aber ich glaube, ich habe eine gute Leistung gezeigt, war offensiv, von vorne bis hinten. Und ich habe ja auch im Vorfeld angekündigt, dass es machbar ist, so ein Weltrekord von Magnus Ditlev den anzugreifen. Und ich glaube, mit dem Starterfeld, mit dem schnellen Schwimmen, war es, glaube ich, auch möglich. Ich hatte nicht die gleichen Beine wie in Frankfurt. Vielleicht auch wegen dem Höhenloch oder weiß man nicht.
Das
Aber.
ist ein Mythos, hat mir jemand erklärt heute.
Sag mal, trotzdem ist ja der Ablauf Höhenloch hin oder her. Der Ablauf ist sicherlich ja nicht so, wie du es, also ist nicht wie aus dem Lehrbuch gewesen, aufgrund der, wie gesagt, der Schwierigkeiten in Frankfurt und dann das Umplanen. Ich finde das ja allein schon mal vom Mindset eine krasse Leistung, weil, also ich denke mal, so würde ich es mir vorstellen, du gehst in so einen Tag rein. Also ich war immer schon froh, wenn nach gut 2 Stunden so ein Marathon für mich vorbei ist und hätte jetzt nicht noch Bock gehabt, sehr viel davor oder danach machen zu müssen. Und bei euch ist ja schon so, du musst da wahrscheinlich mit einem Mindset reingehen, dass du richtig Bock hast, dir irgendwie 7,5 Stunden am Tag in die Fresse zu hauen, so auf gut Deutsch gesagt, ne? Und das stelle ich mir super schwer vor, da zu sagen, ah Mensch, jetzt hat es an dem Tag nicht geklappt. Ach, lass nächste Woche gleich nochmal machen. Das allein finde ich ist ja schon eine krasse Leistung, dass man so einen Turnaround schafft, alleine schon von der Einstellung und dann aber auch bei Start Nummer 2 so abliefert wie bei dir.
Ja, genau, man muss ja vieles zusammenkommen. Fängt schon morgens an, wenn man sich um 3 Uhr aufstehen muss, da, und das nächste Woche dann nochmal machen muss, dann kriegt man schon ein bisschen Stimmungsschwankungen. Aber das ist sehr nett gesagt. Das finde ich, das merke ich mir. Da bekommt man Stimmungsschwankungen. Aber sonst war ich happy, auch mit der Ernährung hat alles gut geklappt, auch mein Magen hat gut mitgespielt. Also ich denke, war wirklich eine ereignisreiche Woche, auch die letzten 10 Tage. Und im Endeffekt bin ich wirklich zufrieden, wie es dann im Endeffekt auch abgelaufen ist.
Naja, also sagen wir mal so, du hast ja eine Weltklasse-Leistung abgeliefert. Ja. Sam Laidlaw, hast du ja selbst schon gesagt, ist ja nicht irgendjemand. Ich habe mich tatsächlich auch für den echt gefreut, weil der hatte ein langes, langes Tief. Ja, und dass dann so ein Charaktertyp, der ja auch der Szene eine Menge gibt, da wieder zurückkommt und da so ein Rennen macht. Und du hast selbst gesagt, der hat dich ganz, ganz hinten, hat er dich erst einkassiert. Das war schon eine Riesenshow. Ja, das muss man einfach mal sehen. Ja. Diese gesamte Aufmerksamkeit in der Langdistanzszene ist ja einfach anders als in der ITU-Szene. Beschreib mal, wie das für dich anders war. Gut, du hattest jetzt natürlich noch mal diesen Sonderfokus, ja, nach dem Motto, wow, ja, was wird jetzt nach Frankfurt und so. Ist das krasser? Ist das irgendwie fokussierter auf weniger Menschen, wobei die Felder ja sowohl in Frankfurt als auch in Roth ja auch sehr tief mit prominenten Leuten besetzt waren, ne?
Ja, das große, der Unterschied ist wahrscheinlich auch der Austausch mit den Age-Groupern. Also
Okay.
man startet ja mehr oder weniger mit denen und ist auf der Strecke und wie viele meinen Namen gerufen haben auf der Radstrecke, als ich an denen vorbeigeflogen bin, war schon außergewöhnlich. Das erlebt man halt auf der Kurzdistanz halt nicht. Da macht es ist eigentlich eher, ist man abgeschottet und macht sein Rennen und das war's dann. Und im Vorfeld passiert immer im Ironman halt noch viel mehr, also auch mit den ganzen Check-in, da stehen schon die Zuschauer und gucken sich das Fahrrad an. Vor allem bei mir haben sie echt durch das Fahrrad, glaube ich, ich weiß nicht, wie oft das fotografiert wurde. Und und im Nachhinein auch, also da gibt es noch eine Finish-Line-Party, also bis der letzte Athlet dann ins Ziel gekommen ist. Und dann haben wir die Medaillen übergeben. Also ich glaube, der Ironman verbindet halt die Profis mit den Age-Groupern deutlich mehr.
Also klar, das mit der Strecke ist natürlich ein bisschen Fluch und Segen zugleich, logischerweise, aber dass du natürlich als deutscher Athlet in Deutschland natürlich angefeuert wird. Das ist ja in Hamburg jetzt am kommenden Wochenende ist ja jetzt, oder jetzt am Wochenende ist ja Hamburg, da werdet ihr natürlich auch gefeiert ohne Ende, das ist ja klar. Aber wenn du ja so wie in Frankfurt und in Roth auch dann die Age-Gruppe, also die Altersklassenathletinnen und Athleten überholst auf der zweiten Runde, das ist ja jetzt nicht nur Spaß, ne, weil das ja auch eine enorme Konzentrationsleistung für euch Profis ist, weil ihr eben mit einer deutlich höheren Geschwindigkeit, du hast gesagt, ja, du fliegst halt an denen vorbei, das ist so, weil du ja auch erst auf die langsameren Leute auf der Strecke aufrollst und die nicht den Rückspiegel immer reinhalten, wenn sie selber überholen, ne? Also das ist natürlich schon auch eine Nummer, du bist selber schon ein bisschen angenockt, weil du einfach ja 90, 100, 120, was, whatever Kilometer hinter dir hast. Und dann läufst du auf das Feld praktisch auf, ja. Das muss ja auch erstmal verarbeiten und erstmal lernen, was da passiert, ne? Wie war das in Frankfurt in Roth?
Ja, in Rot. Also wenn man die überholt, muss man eigentlich wirklich aufpassen, sogar lieber den Sicherheitsabstand halten. Wahrscheinlich hören die auch das Motorrad und dann gucken sie sich erstmal um und dann machen sie einen kleinen Schlenker nach links und dann musst du halt nochmal einen halben Meter ausweichen. Also und auch den Kurven, das ist ja schon ein Riesenunterschied. Also im Vergleich von Pros zu den Age-Groupern, da musste man schon ein bisschen aufpassen. Auch Solara Berg, also das erste Mal war ja überragend, wie ich da die Strecke ist mit Tour de France Feeling vom Feinsten, wenn ich da hochgeflogen bin, auch gut überzogen, alles im Stehen da. Gute 500, 600 Watt da erstmal hoch.
Das
Und
ist richtig so, Jonas. Mach dir keine Gedanken, das ist genau
muss
richtig
so
so.
sein.
Beim zweiten Mal, dann war ich hinter einem Age-Grouper mehr oder weniger und es ist ja einspurig, also man kann da überhaupt nicht überholen.
Oh,
Und
stimmt.
dann habe ich den erstmal von hinten erstmal angefeuert, dass er doch mal ein bisschen Gas geben soll. Aber ich denke schon, dass ich da 20, 30 Sekunden doch verloren habe. Und da kann man halt nichts machen. Ne? Also ich habe auch gehört, manche Pros sind sogar gestürzt, auch Jan Stratmann zum
Jan Stratmann,
Beispiel.
genau, der war ja tatsächlich dann nachher noch auf dem Podium, ne, auf eine super, super Leistung, ja. Der musste da anhalten, hat sich dann auch noch die Kette eingeklemmt dabei, ja.
Genau, so schnell kann es halt gehen. Aber es macht auch, ich glaube, Rot aus und den Solarer Berg. Also die Stimmung ist überragend, aber ist auch manchmal eng. Aber ja, so ist es. Aber trotzdem, das erste Mal, da wie ich da hochgeflogen bin, das wird, glaube ich, mir mein Leben lang begleiten. Die Gänsehaut ist immer noch da, wenn ich daran denke. Also nochmal vielen Dank an die ganze Unterstützung.
Ja, cool.
Du hast einen Punkt auch angesprochen, den ich kurz aufgreifen möchte, weil den habe ich zumindest in ähnlicher Form auch so wahrgenommen. Man beginnt ja irgendwie seinen Sport mal, oft ist das der klassische Weg. Also ich glaube, die allermeisten werden wahrscheinlich auch mal mit olympischem Triathlon anfangen, die dann später vielleicht Langdistanzprofis werden, so wie du. Und in der Leichtathletik ist das ja nicht unähnlich. Und oft ist es wirklich so, wenn du jetzt nicht gerade die ganz großen Dinger machst, also sprich irgendwie international dann startest für Deutschland, startet man ja oft bei auch wirklich hochklassigen Wettkämpfen, die praktisch aber irgendwie mehr oder weniger unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Und der Wechsel auf die Straße zum Marathon, den habe ich auch als sehr besonders erlebt, weil es mit der eigentlichen Szene wieder zu einer viel engeren Verzahnung und Verschmelzung kommt und man ja mit den Amateuren im gleichen Rennen startet und da drumherum auch irgendwie. Es ist eine Gemeinschaft irgendwie mehr oder weniger. Irgendwie alle starten im gleichen Rennen, der gegenseitige Respekt ist da, so ähnlich wie du das auch hier geschildert hast. Für dich jetzt ja noch vielleicht relativ neu, weil wie gesagt, zwischen März und jetzt ist jetzt noch nicht so viel Zeit vergangen und dann in Deutschland waren es jetzt erst zwei Starts, aber merkst du ja schon, wahrscheinlich hast du ja selber gesagt, sowohl auf der Strecke, aber auch davor, dass du ja plötzlich da überall erkannt wirst, ne? Ich glaube, das Sehnen nach Vorbildern, auch natürlich aus dem eigenen Land, in dem Fall aus Deutschland, das ist ja schon stark, weil klar, wir haben natürlich Patrick Lange noch, ist auch letztes Jahr natürlich erst Weltmeister geworden, aber so diese große Generation, sag ich jetzt mal, Frodo, Kienle, Patrick Lange, die ist natürlich auch alterstechnisch. Zwei von dreien sind schon im sportlichen Ruhestand. Man wartet ja irgendwie als Triathlon-Fan ja irgendwie auf die Generation danach. Und das ist natürlich spannend, wenn jetzt Leute wie du diesen Schritt vollziehen und offensichtlich auch gleich sehr erfolgreich sind. Hast du das gemerkt, wahrscheinlich auch in Interviewanfragen? Also waren wir so früh dran letzte Woche, dass wir den Slot noch hier heute safen konnten? Und wie ist der weitere Tag oder die Woche verplant? Hast du jetzt hier im Stundentakt wahrscheinlich Interviews und Podcast-Anfragen vor dir?
Genau, also war schon die Aufmerksamkeit war auf jeden Fall da, oder auch von den Anfragen, was ja letzte Woche reingekommen ist. Also mein Handy habe ich dann erstmal weggelegt, weil ich musste auch mal ein bisschen noch was trainieren und alles organisieren. Ja, und da hat mir Ralf halt eine der ersten Anfragen und da habe ich ihm zugesagt, ne? Also
Ja,
da hattet ihr
das
nochmal Glück
versuchen wir.
gehabt.
Ja, das versuchen wir. Ja, wir hatten ja logischerweise schon vor Frankfurt Kontakt wegen des Rennens, ja, logischerweise. Und das ist ja immer dann ein Vorteil, logischerweise, ja, weil eine Live-Übertragung bereitet man schon ein bisschen anders vor. Da kann man jetzt nicht nur ein bisschen lesen, was so Tango ist, sondern da muss man mit den Leuten schon sprechen. Der Richard, den hast du ja schon angesprochen, der hatte ja an dem Frankfurt-Tag sein eigenes Rennen in Hamburg. Ja, mit dem hatte ich natürlich auch noch gesprochen. Der hat dann auch gesagt, ja, ich beeile mich auch bei dem Hamburg-Rennen, damit ich dann vor den Fernseher kann und mir das angucken kann. Ja, hattet ihr jetzt schon Kontakt anschließend?
Er hat nochmal geschrieben und nochmal gesagt, dass ich nochmal ein gutes Rennen hatte. Also er hat mir im Vorfeld schon viele Tipps gegeben, halt auch auf Frankfurt, auch wie man mit der Hitze umgehen kann und was man machen kann, auch von der Kühlung her. Also ich glaube, da haben wir fast tagtäglich miteinander geredet. Auch ich habe zwar nicht viel mit ihm trainiert, weil ich denke, seine Pace, sein Dauerlauf ist doch mal noch mal einen Schritt schneller in der Höhe, wenn er dann mit 3,50, 3,40 rumjoggt und beim oder mit 4er Pace und einer 100er Puls. Das ist nochmal was anderes als bei den Triathleten. Aber generell, ja, habe ich schon viel lernen können. Ja, und man kann auch generell sagen, ja, in Deutschland ist auch der Ausdauersport, der boomt generell, auch Marathon, Triathlon, alles, Ironman. Und ja, also da ist momentan wirklich die Szene ist wächst tagtäglich und da sind auch die Aufmerksamkeit halt da und hat mich super gefreut, dass ich da ein bisschen in die Fußstapfen von den Großen treten konnte. Und ich glaube, Challenge Rot ist auch eins der größten Rennen mittlerweile auf der Welt oder es ist ja schon weltbekannt. Ich glaube, in Hawaii gibt es Kona noch und dann kommt auch schon fast Challenge Rot. Also da ist schon das eins der größten Rennen der Welt.
Wobei man ja sagen muss, das ist ja jetzt alles nicht erst in deiner Athletenzeit auf dich zugekommen, sondern dein Vater ist ja ebenfalls schon in der Triathlon-Szene, die zu seiner Zeit ja noch in den Kinderschuhen steckte und sicher auch noch ganz anders war als jetzt, ja auch schon drin gewesen. Der begleitet dich ja die ganze Zeit, der ist halt ja auch noch dein Trainer. Wie viel Veränderung hast du denn erlebt als kleiner Junge, der mit seinen Eltern, mit seinem Vater unterwegs war und jetzt so als Profi selber in der Szene drin zu sein?
Das hat sich ja schon alles sehr professionalisiert, auch muss man sagen, auf der Kurzdistanz, auch auf Langdistanz. Also wächst unglaublich die Szene, auch von der Anzahl der Wettkämpfe her wurde immer mehr. Die Saison wird jedes Jahr gefühlt länger. Ich glaube, mein erstes Rennen war jetzt dieses auch im Februar und das letzte wird im Ende November sein.
Wow.
Also da ist die Offseason wird immer kürzer gefühlt und die Vorbereitung. Man muss das schon gut planen. Ich habe viele Stories gehört von der Challenge Rot und dass auch vorne, ja, du musst nur vorne schnell schwimmen und dann sind da zig Motorräder, dann wirst du nach vorne eskortiert, also ganz entspannt. Aber das war ein super faires Rennen, muss ich auch nochmal sagen. Das ist mit vorne waren überhaupt keine, also Motorrad, das Kamera war mehr oder weniger immer hinter mir oder 2 Meter vor mir. Ich wusste, erste Runde, ich bin das ja auch nur einmal abgefahren, nicht ganz genau, wo es lang geht. Da musste ich auch mal mich immer schauen, wo die Kurve ist. Aber das ist nicht immer so, dass es so ein faires Rennen ist. Also in normalen, also muss man sagen, dass es was Besonderes war in Rot.
Du hast uns im Vorfeld schon gesagt, dass du an der einen Stelle ja einen Musikwunsch hinterlegen kannst. Ja? Also die Profis können das. Ja? Was hast du dir gewünscht? Das ist im Anstieg nach Greding, glaube ich, wenn ich es richtig weiß. Ne?
Ja, ich weiß gar nicht, wie es genau heißt, aber Zombie, glaube ich, von In Your Head.
Ah, ja, okay.
Ja,
Stark.
stark,
Ja. Und
ja,
das.
aber das habe ich schon beim Schwimmen ein bisschen mitgesungen und dann kam es sogar beim
Sehr gut.
hatte ich schon im Kopf. Also man muss sich ja auch ein bisschen ablenken. Es dauert ja, ich meine, es sind 7,5 Stunden, geht schneller als man denkt, weil man hat irgendwie doch immer was zu tun. Man muss sich verpflegen, man muss schauen, wo es lang geht, dann aufpassen mit den Age-Groupern. Aber ein bisschen Ablenkung tut dann immer ganz gut.
Du hast natürlich jetzt, oder wir hatten schon ein bisschen darüber gesprochen, dass ja zwischen Frankfurt und jetzt spätestens nach Rot für dich ja, sag ich jetzt mal, sich viel verändert hat, alleine aufgrund der öffentlichen Wahrnehmung, aufgrund deines natürlich auch Erfolges am Ende jetzt auch am Sonntag. Nimm uns vielleicht auch mal mit, wie sieht das Business-Triathlon aus bei dir? Weil du bist ja jetzt in einer sehr spannenden Transition sozusagen. Du kommst eher aus der Kurzdistanz, sprich, wir haben schon gesagt, zweimal Olympische Spiele, da ist ja dann, oder kenne ich auch noch Leute von früher, mit denen ich in St. Moritz war, Steffen Justus und Co., da funktioniert ja vieles über staatliche Sportförderung, was sehr stark irgendwie mit der DTU zusammenhängt. Im Langdistanzbereich ist es ja in aller Regel so, zumindest die Leute, mit denen ich mich persönlich gut kenne, das sind ja alles irgendwie selbstständige Sportunternehmer, würde ich mal auf gut Deutsch sagen. Wie ist denn so ein Setup bei dir? Also vielleicht stellen sich jetzt zu Hause die Leute so vor, Mensch, Der Jonas, der da so ein Brett rausgehauen hier direkt, da ist ja schon krasses Mitarbeiterteam im Hintergrund neben Coach und Manager und all dies, das und hat wahrscheinlich schon 20 Partner, weil im Triathlon geht das ja. Da hast du ja für jede von Rad über Wetsuit, über Schuhe, Sonnenbrille, Sports Nutrition, Breitling an der Hand und so weiter und so
Mindestens,
fort.
ja.
Und so weiter und so fort. So stellt man sich das ja vor, zumindest bei den Leuten, die so erfolgreich sind wie du und das vielleicht über viele Jahre schon waren. Wie ist die Realität, beziehungsweise wie sieht das bei dir aus oder wie waren die letzten Jahre überhaupt? Wie kann man da als Profi leben?
Das ist natürlich ein guter Wunschgedanke, so. Vor allem nach den Olympischen Spielen wird das Budget oftmals gekürzt bei den Firmen. Und so hatte ich auch keinen Radhersteller oder einen Vertrag mit irgendwelchen Firmen. Also ich habe
Du hast dein Rad selber
meine.
gekauft. Das
Ja.
Holy shit. Also wir wissen ja auch, dass die nicht ganz so günstig sind, was ihr da für Maschinen fahrt. Okay, krass.
Laufräder durfte ich ausleihen für diese Saison, also auch keinen Vertrag. Also es ist natürlich schon jetzt mit den Ergebnissen, glaube ich, habe ich ein bisschen Aufmerksamkeit erzielen können und jetzt kommen sie
Könnte
natürlich
die
an.
Ausgangslage schlechter sein, wahrscheinlich.
Da muss man erstmal abwarten und dann in Ruhe auswählen, welchen Weg man geht, mit welchen Partnerschaften eingeht und dann sich fokussiert auf die nächste Saison.
Aber hast du jemanden quasi, mit dem du arbeitest, Berater, Manager, Agentur, whatever, die dich vielleicht in der Vergangenheit schon begleitet haben oder jetzt diesen Schritt ins, wie soll ich sagen, selbstständige Profi-Dasein mit begleiten?
Nach dem Ironman Südafrika habe ich mit einer Anfrage vom Management von Zantara Group bekommen und die begleiten halt auch die Norweger mit Christian
Ah ja.
Blumfeldt, Gustav Iden
Ja, den Namen schon
und die
gehört, genau.
haben Kontakte halt zu den großen Firmen.
Ja, okay. Also die sind sicherlich vielleicht nicht die schlechtesten, weil die haben eine gewisse Erfahrung, was das anbelangt. Und ich sag mal, du hast ihnen jetzt aber auch eine gute Grundlage geliefert, auf der man solche Gespräche, glaube ich, führen kann dann, ja.
Ja, aber ich bin ja auch einer, der meinte, erst die Leistung und dann die Sponsoren.
Ja,
Ne? Also.
ja, ja.
Also den ersten Teil hast du schon mal sehr eindrucksvoll hinter dich gebracht, ja. Nimm es nochmal so ein bisschen mit in deine Trainingsphilosophie zusammen mit deinem Vater, weil, sagen wir mal so langläufig würde man ja sagen, naja, die Kurzdistanzler, die trainieren ja ganz anders. Tatsächlich trainieren die Kurzdistanzler auch ganz schön viel, ja. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle mit etwas anderen Intensitäten, ja, aber erzähl mal, wie so eure grundsätzliche Herangehensweise ist.
Ich habe mein Training gar nicht umgestellt, muss ich sagen, im Vergleich zur Kurzdistanz. Also ich trainiere immer noch das Gleiche.
Krass.
Der Umfang ist also ich trainiere so 30, 35 Stunden die Woche, mache 5 Schwimmeinheiten, so 8, 9 Laufeinheiten und 6 Radeinheiten. Dazu kommen noch halt die Stabi, dreimal Stabi und einmal Gym. Also schon im Endeffekt schon viel Umfang. Und ich glaube, auf der Langdistanz kannst du halt nicht viel mehr trainieren. Von der Intensität wird ein bisschen rausgenommen und ein bisschen mehr Rad gefahren, ein bisschen weniger gelaufen auf der Langdistanz. Aber momentan habe ich da nicht viel umgestellt. Trainiere jetzt nur noch so um die 100 Kilometer beim Laufen. 2 schnelle Einheiten. Eigentlich relativ klassisch. Nichts Wildes und bin damit eigentlich ganz gut gefahren. Also ich bin einer, der viel vertragen kann, viel Umfang, auch gerne trainiert. Wenn dann 3 Stunden, 4 Stunden auf dem Rad, auf dem Trainingsplan stehen, dann freue ich mich drauf.
Es
Und
klingt ja auch erstmal nach viel Landschaft, viel Gegner.
Also ich finde das gerade so, ich musste schon schmunzeln, als ich gehört habe, ja, ich mache jetzt nur so 100 Kilometer, also viel mehr geht jetzt quasi so nicht. Und ich musste jetzt mich gerade zurückerinnern, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Els Visser war oder Jackie Hearing, aber ich habe beide in Hamburg, beim Ironman Hamburg, interviewt für AG1 und natürlich auch mit denen gesprochen, also weil es mich natürlich auch privat interessiert, so, hey krass, ihr habt ja so ein Pensum und so viele Stunden, wie viel läuft man denn am Ende effektiv noch in eurer Vorbereitung auf Langdistanzrennen? Und die waren eigentlich beide so, das war ein bisschen unterschiedlich. Ich glaube, Els Visser hat gemeint, sie macht schon viele 30 Kilometer Longruns tatsächlich in so einer Vorbereitung. Also was heißt viele, aber mehrere, während das Jackie Herring, glaube ich, gar nicht macht. Und sie, also Jackie Herring meinte so, sie macht so 60 Kilometer, das reicht ihr so. Das ist ja bei dir fast das Doppelte, das ist schon mal crazy. Jetzt wäre die Frage, machst du oder hast du vor Südafrika, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, das war dein erster Marathon im Rahmen des Langdistanz-Wettkampfs, hast du davor irgendwie im Training, machst du da Longruns Richtung 30 oder mehr oder gar nicht?
Gar nicht eigentlich. Also mein längster Lauf vor Südafrika war 26 Kilometer.
Okay.
Aber in Vorbereitung zu den Olympischen Spielen, auch bei denen, bin ich bis zu 160 Kilometer in der Woche gelaufen. Also ich habe die Basis habe ich da.
Ich komme jetzt richtig halt schlecht, nicht, wo du denkst, das war ein Marathonläufer. Du hast so 210 Kilometer gemacht. Klar, auch ein bisschen Krafttraining und so, aber that's it. Ja, da haben wir jetzt nicht noch Schwimmen und Radfahren gemacht. Du hast 160 Laufkilometer im Rahmen deiner Triathlon-Vorbereitung auf die Olympischen Spiele gemacht.
Ja.
Oh, shit, Alter, das ist ja krass.
Ja, da die Rennen werden im Laufen entschieden. und das musste es sein. Also ich denke, da habe ich aber eine super Grundlage auch jetzt für den Ironman.
Ja, ja.
Also ja, definitiv.
Heftig,
ja. Hattest du vorher, also vor Südafrika, weil das Marathon-Ding ist ja logischerweise für ganz viele aus unserer Community, aber ja auch für viele Athleten halt noch mal so ein Ding, ja. Hast du dich da noch mal anders mit der Idee, okay, jetzt muss ich Marathon laufen oder jetzt muss ich halt 42 Kilometer laufen hinten, vorher auseinandergesetzt, weil den Ansatz, dass nicht sehr viele Longruns gemacht werden, aufgrund der Belastung, der orthopädischen Belastung ja auch, die dann da entsteht im Gesamtkontext des Trainings, machen das ja sehr viele Triathleten nicht über große Longrun-Geschichten. Wie hast du dich da auf den Marathon vorbereitet? Ja, weil in Südafrika, da waren nicht ganz so viele Zuschauer, wenn wir das mal vergleichen, ja.
Ja, genau, aber für mich war es eigentlich wichtig halt mit der Ernährung, dass ich das gut umsetze. Und da habe ich versucht, also 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufzunehmen am Laufen.
Stark, ja.
Und das hat, glaube ich, ganz gut geklappt. Und von der Ich habe noch Krämpfe gekriegt in Südafrika und die Oberschenkel machen dann schon hinten raus schon zu, vor allem bei den Bergabpassagen. Aber sonst hat alles gut geklappt, auch Muskulatur. Jetzt in Rot zum Beispiel hatte ich jetzt gar keine Probleme mehr. Hinten raus von Büschenbach Richtung Rot, Berg Dedalit geht es ein bisschen bergab, da hatte ich jetzt gar keine Probleme. Und ich denke, die so viele Longruns machen natürlich auch müde, also im Vergleich im Triathlon-Training generell. Also wenn man da schon in der Vorbereitung 35 Kilometer läuft oder ich habe von Vincent Louis gehört, dass er bis zu morgens 45 gelaufen ist und abends dann nochmal 10 oder sowas. Dann das habe ich überhaupt nicht gemacht. Also es gibt mehrere Ansätze, die zum Erfolg führen, aber ich bin dann eher einer, der mehr Rad fährt und dann ein bisschen weniger läuft.
Ja, Vincent Louis ist ja auch tatsächlich nicht angekommen. Ne? Also nicht angekommen, der war immer noch Top 8, aber der hat ja hinten viel, viel, viel größere Probleme.
Ja, ja.
Und da sind dann tatsächlich ja auch Jan Stratmann und Co. noch vorbeigelaufen hinten, was ja ein sehr, sehr cooles deutsches Gesamtergebnis gemacht hat. Ne? Wie ist jetzt so der Austausch unter den Athleten in der Langdistanzszene so im Vergleich zu Kurzdistanz? Große Unterschiede? Sieht man sich mehr, weniger? Oder bist du noch zu Rookie in der Szene, um das beurteilen zu können?
Ich bin wirklich noch ein Rookie. Also wenn ich vor dem Rennen oder so auf die Startliste gucke, dann kenne ich da wenige Namen. aber ich glaube, das ist auch die Gelassenheit für mich, dass ich da einfach mein Ding mache und das spielt mir in die Karten. Jetzt nach den Olympischen Spielen wechseln halt viele auch auf die Langdistanz und es, glaube ich, vermischt sich auch einiges. Das Schwimmen wird immer schneller und da muss man schon vorne dabei sein. Sonst hat man, glaube ich, wenig Chancen, auch mit einem schnellen Marathon. Ich glaube, in Rot ist auch ein Amerikaner noch 2:28 gelaufen. Aber sonst hat man echt, die Rennen werden immer schneller vorne und wenn man da nicht vorne dabei ist, dann wird es schwierig, da noch eine Rolle zu spielen am Ende des Tages.
Ja, nimm uns noch mal mit so in dein Leben. Also Südafrika klingt jetzt für viele, oh, weit weg und so weiter. Für dich war das so ein bisschen Heimrennen sogar, weil du längere Zeit in Afrika gelebt hast. Wie soll ich sagen, der Reiz der Olympischen Spiele, da sehe ich so viele Parallelen zwischen euch beiden, ja. Lange dem Ding hinterhergelaufen, aber dann hat es doch geklappt. Du hast ja noch einen sehr spannenden Umweg gegangen. Du hast eine Zeit lang das Startrecht für die Türkei gehabt. Sag mal, was olympische Idee und so für dich bedeutet hat und dann das zweimal gehabt zu haben und dann so ein erstes Ding in der Wahlheimat in Südafrika zu machen, wie das war.
Ja, bin mit meiner Familie, als ich 17 war und das Abitur fertig hatte, nach Südafrika gezogen, und habe da mehr oder weniger schon als Profi trainiert und konnte dann, bin dann mehr oder weniger als Profi dann schon bei den internationalen Wettkämpfen gestartet. Und meine Schwester wohnt da immer noch, hat da eine Familie und die besuchen wir auch jedes Jahr. Also ich bin da öfters, also mindestens 2, 3 Mal im Jahr bin ich in Südafrika und ich glaube, die Trainingsbedingungen sind da super vor Ort und deshalb war für mich klar, also Südafrika möchte ich gerne mal starten. Das ist jetzt mein erstes Rennen, weil man auf der Langdistanz war jetzt nicht geplant, aber ich war vor Ort und war gemeldet und dachte mir, ich kann es als gutes Training auch in die Saison mitnehmen, weil der Rennkalender war dieses Jahr ein bisschen, sagen wir mal, so im Februar hatten wir ein Rennen in Abu Dhabi und dann großes Loch bis Mitte Mai. Also da hatte ich schon ein bisschen Zeit, danach mich zu erholen. Und deshalb habe ich das mitgenommen und der Spaß war natürlich da. Und deshalb, wieso nicht bleiben und ein neues Rennen nochmal hier in Frankfurt mitnehmen? Und ja, im Endeffekt muss ich sagen, als Athlet auf Kurzdistanz ist immer die Olympischen Spiele ist Nummer eins. Jeder möchte bei den Olympischen Spielen dabei sein. Das ist das große Ziel. Das Rennen ist nur einmal alle 4 Jahre. Das glaube ich, das zeichnet sich aus. Man muss an Tag X performen. Und wenn man da nicht performt, dann ist es echt schwierig. Aber ich glaube, das Ziel sollte auch von den Jugendlichen sein. Also, die Kurzdistanz ist eine super Schule für die Langdistanz aus meiner Sicht. Es macht super hart, die Schnelligkeit und die Renntaktik. Man kann viele Rennen machen, was im Vergleich zum Ironman nicht möglich ist. Also würde ich jedem empfehlen, erstmal mit der Kurzdistanz anzufangen und dann Step by Step rüber zu wechseln.
Ja, es gibt, also Ralf, das wirst du vielleicht besser wissen, es gibt, glaube ich, auch wenige Beispiele, die wirklich direkt über Langdistanz populär wurden. Also sagen wir mal, meistens haben ja schon irgendwie in der Vergangenheit noch auf einer Kurzdistanz oder gibt es auch klassische Quereinsteiger-Geschichten, die dir einfallen. In der Leichtathletik vielleicht eher noch in Bezug auf die afrikanischen Athleten. Da hat ja schon die letzten Jahre so ein Switch stattgefunden, dass viele dieses Bahnthema komplett auslassen, aber auch ein bisschen auch aufgrund eben des Umstands, dass es natürlich sehr viel schwieriger ist. Am Ende in den Diamond League Rennen 5000 Meter oder sowas, da hast du halt irgendwie 12 bis 15 Startplätze. Und da ist es natürlich sehr viel schwieriger, überhaupt sich in so eine Position zu bringen, dass du da drin bist, während des Marathons natürlich wie Sand am Meer gibt und auch noch viel mehr Geld zu verdienen auf der Straße. Deswegen hat der Switch ja schon teilweise stattgefunden, dass manche Athleten, anders wie ein Eliud Kipchoge, der mit 18 schon Weltmeister war, über 5000 Meter auf der Bahn, viele andere direkt mit 20 ja schon anfangen, irgendwie Marathons zu laufen. Im Triathlon ist mir persönlich nicht so geläufig oder bekannt, da haben ja die meisten schon irgendwie eine Kurzdistanzkarriere vorher hinter sich.
Ist ja immer eine Frage, wie ausgeprägt die war.
Das stimmt
Ne?
natürlich, ja.
Also du, Jonas, hast ja eigentlich schon eine komplette Kurzdistanz-Karriere hinter dir, ne? Weil
Zweimal
zweimal
Spiele
Olympische
auch.
Spiele,
Ja.
das ist ja einfach schon von daher eine Distanz, logischerweise. Es gibt sehr unterschiedliche Karrieren, was die Erfolge auf der Kurzdistanz angeht. Ne? Also nehmen wir jetzt mal Sebastian Kienle, ne? Der kam ja natürlich auch mit der Erfahrung aus den kürzeren Distanzen, der war da aber nicht so gut. Ne? Und ist dann halt ja noch Weltmeister geworden auf der langen Distanz. Also das lag ihm offensichtlich dann deutlich nochmal besser. Und Sam Laidlaw übrigens ist ja auch so ein Fall. Der war auch als Kurzdistanzler nicht international erfolgreich. Der ist aber dann ja auch eigentlich sehr schnell sehr erfolgreich geworden auf der Langdistanz. Der hat ja auch so ein Familienkonstrukt, ne? Trainiert halt oder hat zumindest am Anfang sehr viel mit seinem Vater trainiert. Der ist ja eigentlich in England geboren, aber die Familie ist dann irgendwann, ist das nicht noch in Font-Romeu, das Trainingszentrum da von Laidlaws? Der Vater hat das Trainingszentrum da betrieben, jedenfalls hat er dann da gelebt, halt mit seiner Familie. Ja, und so ist er halt in den Sport gekommen. Also da gibt es schon sehr unterschiedliche Karrieren. Das ist ja aber ja auch das Spannende daran, ne? Dass man also erstens eine Verteilung auf der ganzen Welt hat. So viele Sportarten gibt es ja nicht, die so eine Verteilung auf der ganzen Welt haben, ja. Jonas, du hast gesagt, Südafrika ist halt ein Riesenrennen, ja. So, welche großen Sportereignisse internationaler Natur gibt es in Südafrika? Leider nicht so viele oder insgesamt in Afrika. Ja, plus Nordamerika, Asien, Europa, das ist halt einmal, ja, Australien, das ist einmal ein Weltsport, ja. Das haben, glaube ich, so viele gar nicht auf dem Schirm, dass Triathlon da schon echt unglaublich verbreitet ist, ja. Gibt es eine Region, wo du am liebsten startest? Ja,
Ich bin
du warst ja
eigentlich.
auch schon einmal um die ganze Welt mit dem Sport, logischerweise. Mehrfach um die Welt, logischerweise, ne?
Klar, also die Olympia-Qualifikation dauert halt 2 Jahre und dann macht man die ganze Serie mit. Die geht auch über die Welt, aber man hat, glaube ich, jeden Fleckchen auf der Erde fast schon gesehen mit dem Triathlon. Bei mir ist es eigentlich, je heißer, desto besser. Also ich mag eigentlich, wenn es echt warm ist, zum Beispiel auch schwül, mag ich eigentlich sehr gerne. Von Afrika bin ich damals auch auf Mauritius gestartet. Die
Oh.
hatten dann einen Afrika Cup. Also fand ich super. Hab das ein bisschen verbunden danach 3 Tage mit Kitesurfen da vor Ort.
cool.
Ja, aber auch Tokio, die Olympischen Spielen. Ich glaube, mit der Hitze und der Luftfeuchte, das war eins meiner besten, also für mich besten Erfahrungen. Ja.
Dabei muss man ja noch dazu sagen, du hast dich qualifiziert bei dem Testevent davor in Tokio, ne? Also da hast du ja, also vielleicht war das sogar dein bestes Rennen. Denn da sich zu qualifizieren, da wollten sehr, 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 sehr viele sich gerne qualifizieren für die Olympischen Spiele. Und du hast es da geschafft. Da muss man schon eine Liebe zu schwülen Temperaturen haben in Tokio, das auf jeden Fall, ja.
Ja, nee, das war schon die Olympischen Spiele in Tokio. Da hatte ich ja leider den Radsturz. Und da lief es natürlich nicht so. Also war eine Enttäuschung natürlich riesengroß danach.
Ja, ist ja klar. Gut, du bist in der Mixstaffel, wart ihr Sechster, wenn ich das richtig weiß, ne?
Genau, ja.
Ja. Ist da noch was offen von deinen olympischen Träumen? Muss da noch was passieren?
Man soll ja niemals nie sagen, aber ich glaube, ich wäre gerne der erste männliche Athlet von den Triathleten, der 3 Olympische Spiele mitmacht. Ich glaube, Andy Rehlert und Jan Frodeno haben auch jeweils 2, wie ich, und ich wäre gerne der dritte. Also ist natürlich noch 3 Jahre ist eine lange Zeit. Vor allem jetzt, wenn man über 30 ist, glaube ich, geht schneller als man denkt, dann kommt schon, dann zwickt schon wieder die Wade. Aber ja, man muss schauen, was die Zeit bringt. Aber momentan mit der Langdistanz hat mir viel Spaß gemacht. Und ich werde definitiv in Nizza starten im September und bei der 73 WM in Marbella.
Also das sind ja dann nur so die Ideen davon, wo es eigentlich hingeht auf der langen Distanz, nämlich nach Hawaii, nach Kona logischerweise. Das ist auch so ein bisschen parallel, wobei das waren andere Motive bei Andy Rehlert, weil du den Namen gerade genannt hast. Der konnte sich dann ja nicht qualifizieren für seine dritten Olympischen Spiele und ist dann gewechselt auf die Langdistanz. Ja, und ist, weil ihm leider der Erfolg des Weltmeisters auf Hawaii fehlt, ist das nicht so präsent. Der ist ja der erfolgreichste oder mit der erfolgreichste Athlet auf Hawaii. Ja, der war 5-mal auf dem Podium. Ja, das muss man erstmal hinkriegen. Das ist halt einfach irre. Der kam aber auch relativ schnell, ne, aus der olympischen Szene und ist dann sehr, sehr gut klargekommen auf den halben und auf den langen Distanzen. Also da sehe ich schon durchaus Parallelen. Ne? Der hat auch immer gerne viel trainiert. Ne? Wenn irgendwie noch eine halbe Stunde Zeit war am Tag, dann nochmal schnell die Schuhe an und irgendwie aufs Laufband oder ein bisschen laufen gegangen. Ja, so ein bisschen bekloppt seid ihr dann ja schon. Ne? Das ist auch so eine Gruppendynamik, glaube ich, bei den Kurzdistanzlern, die da gerne mal entsteht, oder?
Ja, also ich wohne ja auch oder verbringe viel Zeit in Girona und da sind ja auch viele Triathleten vor Ort und ja, wir trainieren gerne viel, müssen uns eigentlich bewegen. Wenn man einen Tag sich nicht bewegt, dann fühlt man sich schon ein bisschen schlecht. Also den Drang zur Bewegung haben, glaube ich, alle da.
Vielleicht nochmal, weil wir gerade schon über Ausblick gesprochen haben, hier zum Ende unseres Gesprächs nochmal weiterer Saisonverlauf. Natürlich gut, die Highlights hast du schon genannt, ne? Nizza und Marbella. Das ist ja aber sowohl, also das eine ist erst im September, das andere im November. Jetzt haben wir ja Anfang Juli. Du hast schon gesagt, jetzt erstmal eine Woche ein bisschen erholen, das ganze Großereignis und Erlebnis rot ein bisschen sacken lassen. Es ist aber ja dann noch relativ viel Zeit bis September. Wird die ausschließlich in Trainingslagern verbracht oder hast du da vielleicht auch noch ein paar Wettkampfstart im Hinterkopf.
Ursprünglich hatte ich, glaube ich, nochmal Lake Placid im Hinterkopf. Das ist ja aber jetzt schon in fast 10 Tagen. Aber das, glaube ich, wird nicht stattfinden bei mir. Also mit meinen Füßen das ist momentan noch nicht möglich. Sonst mal schauen. Es gibt noch ein paar andere Rennen im Vorfeld, aber ich glaube, ich werde eher wieder ein Höhentrainingslager machen in Foromel. Das hat super geklappt. Einfach auch mit dem Berg fahren und das wird. In Nizza, die Strecke ist ja auch schon ziemlich anspruchsvoll, vor allem auf dem Rad. Ein bisschen länger, man wird wahrscheinlich so 4,5 Stunden fahren. Ich habe mich nach dem Rennen ein bisschen mit Sam Lädlow unterhalten und ausgetauscht. Also die Renntaktik für Nizza steht schon und
Okay. Ich sehe da zwei Mann vorne weg. Ich glaube, der guckt doch diesmal, wo du bist bei der
nicht, dass er denkt,
Wechselzone.
er ist in Führung liegen
Ja, genau.
dann.
Genau. Ja, aber ich glaube, da werde ich jetzt meinen vollen Fokus draufsetzen. Und das geht dann auch schneller, als man denkt. Jetzt sind es noch 8,5 Wochen.
Ja, stimmt
Wenn
auch,
man
ja.
dann noch ein bisschen erholt, ein bisschen vorbereiten. Und dann wollte ich mir die Strecke nochmal in Nizza angucken und dann auch ins Trainingslager 3, 4 Wochen. Dann geht es schneller, als man denkt.
Das stimmt natürlich, ja.
Ja, immer, dann musst du natürlich jetzt diese wertvollen Tage, die du jetzt zur Regeneration nutzen willst, ja, wirklich auch nutzen. Du bist ja eigentlich in Hannover zu Hause. Waspo Hannover ist, glaube ich, immer noch dein Verein, ne? Bist du da noch Vereinsmitglied? Das ist eigentlich ein Wasserballverein, ja.
Genau,
Hast du
ja.
mal Wasserball gespielt? Muss man da mit dem Ball umgehen können?
Ja, ich bin der erste Triathlet in dem Verein
Ja.
von Waspo 98. Ja, ich bin ursprünglich aus Hannover, halt im USB Hannover und habe da auch tagtäglich trainiert. Vom Turnen auch schon angefangen da und dann Schwimmen und ja, also ich bin ursprünglich. Und komme immer gerne wieder hierher. Ich habe mein Arzt ist auch hier vor Ort in OSB Hannover und habe immer noch die Verbindung.
Ja, sehr cool. Am Wochenende bist du aber trotzdem in Hamburg. Hast du schon gesagt im Vorgespräch, ja, da gibt es noch eine Verpflichtung für dich. Wo können dich die Fans sehen? Dein Fahrrad bringst du nicht mit. Also wer ein Bild mit deinem Fahrrad machen will, muss bei Social Media gucken. Da ist das oft genug abgelichtet. Aber wo kann man dich treffen am Wochenende?
Genau, ich bin von bei der Sportfördergruppe aus Mainz aus, werden wir in Hamburg beim Triathlon dabei sein und werden da eine Autogrammstunde geben. Und ich bin eingeteilt von 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr am Samstag beim Rathaus.
Sehr cool. Das
Sehr
ist
cool.
dann im Anschluss an die beiden Elite-Rennen, glaube ich, ne? Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ja,
Genau.
komplett bei uns im ersten, sowohl der Samstag als auch der Sonntag. Deshalb, da sehen wir uns dann auch hoffentlich wieder. Also ganz großer Sport natürlich. Nicht nur, dass du dieses außergewöhnliche Doppel mit Frankfurt und Roth hingelegt hast, ja, dass du dieses ganze Tohuwabohu um dich herum doch relativ gelassen genommen hast und ein sensationelles Rennen abgeliefert hast. Und wir finden es natürlich sensationell, dass du dir für uns Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank, Jonas.
Danke euch. War wirklich eine aufregende Zeit, die letzten 10 Tage. Aber vielen Dank nochmal für die ganze Unterstützung. Auch, was jetzt alles so geklappt hat. Auch, dass man auch nach einer Woche dann später nochmal so eine gute Leistung zeigt, ist, glaube ich, nicht, gewöhnlich und freue mich jetzt auf ein paar erholsame Tage an der Ostsee.
Das klingt ganz großartig. Wir werden natürlich dein Insta-Profil auch bei uns in den Shownotes verlinken. Also hier alle, die zuhören, am besten direkt mal bei Jonas folgen. Da kriegt ihr auch Bilder vom Rad übrigens, also falls ihr das sehen wollt. Aber ihr kriegt vor allem auch coole Einblicke aus seinem Trainingsalltag und all das, was jetzt nicht nur dieses Jahr, sondern auch zukünftig noch anstehen wird. Und da sind ja dieses Jahr auf jeden Fall schon noch einige Highlights geplant. Ich schließe mich an. Jonas, vielen lieben Dank dir für deine Zeit, für das coole Gespräch. Das war großartig. Und euch zu Hause schon mal. Ja, ein schönes Wochenende. Geht raus, geht laufen, geht Radfahren, schwimmt, was auch immer ihr machen möchtet. Bewegt euch, genießt das Wetter. Schaut gern Sportschau, ja. Also Hamburg Sportschau Samstag und Sonntag. Da könnt ihr Ralf auch sehen und hören wahrscheinlich. Und ja, Ralf, ansonsten würde ich sagen, wir hören uns in alter Frische wieder nächste Woche.